Football is entertainment. Football is tough. Football is sex, baby.
Ladies and gentlemen, please welcome the Dresden Monarchs!
Hallo und herzlich willkommen beim offiziellen Podcast der Dresden Monarchs, dem Monarchscast. Heute für euch am Mikrofon nicht Erik und nicht Markus, sondern die Blindside Guys haben hier übernommen, und zwar Nick und Malte.
So sieht's aus, lieber Nick. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, wir haben ja das Ding übernommen einfach mal. Quatsch ein bisschen über Dresden, über die Monarchs. Ich freue mich auf jeden Fall. Was steht denn so an diese Woche oder diesem Podcast?
Naja, ich würde sagen, da wir vielleicht jetzt nicht die größten Dresden-Fanboys sind, müssen wir uns vielleicht doch noch Markus und Erik dazu holen.
Aber was ist hier denn los?
Da ist man mal 2 Sekunden näher am Mikrofon. Da ist ja ein kleiner Takeover offen oder was? Ja, Hallöchen. Also schön, dass ihr das hier so schön für uns angenommen habt. Ich habe mir jetzt mein Getränk geholt und bin jetzt ready. Danke, Jungs, war nett. Wir sehen uns dann demnächst bei der GFL, oder?
Ciao, ciao. Ciao, ciao.
Nein, natürlich nicht. Also, liebe Leute, heute wird's ein bisschen wild, heute wird's ein bisschen verrückt. Wir sind zu viert heute hier vor dem Mikrofon. Wie ihr es gerade gehört habt, Nick und Malte, die Jungs von den Blindside Guys, heute unsere Gäste. Nick, a.k.a. Big Nick, kennt ihr natürlich schon. Der hat letztes Jahr schon ganz, ganz viel für die GFL gemacht.
Aber nicht der Nick Foles, ne? Der hat einen anderen Spitznamen.
Das ist so ähnlich. Big, also auch ähnlich mit Nick und wir wissen's. Und Malte, ihn haben wir letztes Jahr beim GFL Bowl kennengelernt, haben ihm ein bisschen die Stadt gezeigt und ja, jetzt wollen wir doch mal gucken, was die Jungs so an GFL-Erfahrung haben, weil unser Thema heute ist, ich sag's mal, a way too early GFL prediction, aber ein bisschen abgewandelt. Dazu kommen wir dann gleich noch. Der Erik und ich, wir haben noch einen kleinen kurzen Newspart und dann starten wir rein und stellen euch erstmal unsere Gäste vor.
Genau, und zwar ganz wichtig, das habt ihr jetzt wahrscheinlich bei Instagram und Co. des Öfteren gelesen, die Dresden Monarchs Jobbörse, die hier kurz vor der Saison nochmal einfach um aktive Hilfe im Verein fragt. Das läuft ja hier, ihr wisst ja Bescheid, das läuft ja hier alles über Ehrenamtliche. Und da werden überall Leute gesucht, ob das jetzt bei den Cheerleader als Coaches sind in allen möglichen Altersklassen, ob das bei ich weiß gar nicht, ob es jetzt schon für die Game Clock jemand gefunden hat, da wurde jemand gesucht, die Statistik-Crew, das Streaming-Team, überall wird Hilfe benötigt. Dann kann man sich gerne melden, einfach unter, ja, entweder schreibt er bei Instagram oder Facebook den Dresden Monarchs-Account an oder guckt eben mal nach der E-Mail-Adresse auf unserer Homepage, also auf der Monarchs-Homepage. Und was jetzt ganz neu rauskam, dass man jetzt seinen Bundesfreiwilligendienst bei den Monarchs machen kann. Da wurde scheinbar wie so eine Stelle freigemacht. Da kann man sich melden und sich bewerben. Und ja, einfach an jeder Ecke, da wirst du, glaube ich, auch einfach überall eingesetzt, an jeder Ecke den Verein mit unterstützen kannst, an Spieltagen und keine Ahnung, da geht man geht ja auch an Schulen manchmal mit so einem Verein. Und alles sowas kann man da mit unterstützen als Bundesfreiwilligendienst machenden
Person. Machende Person. Ja, man könnte es auch Schnupperkurs in alle Abteilungen nennen, bloß den Schnupperkurs will ich nie beim Training in der Umkleide haben, muss ich ehrlich sagen. Ja, ansonsten, die Cheerleader waren super erfolgreich unterwegs, jetzt in Frankfurt-Oder bei der East State Cheerleading Championship. Die Pretty Pearls und die PSC sind dort Landesmeister geworden. Die Tiny, Mini und Sparkling Pearls haben den 2. Platz erreicht und die Fearless Pretties sind 6. Platz geworden. Allesamt haben sich die Teams für die deutsche Meisterschaft im Mai in Frankfurt am Main qualifiziert. Also ja, da kann man auch mal erfolgreich klatschen, weil das haben die Jungs und Mädels dort wirklich super gemeistert. Und drücken die Daumen, dass das im Mai natürlich genauso erfolgreich wird.
Genau. Und was Kleines wollte ich noch loswerden und danach will ich davon nie wieder was hören. Wir haben es jetzt kurz vor Folge 100 geschafft, uns bei Apple Podcast anzumelden. So, nächstes Thema.
Sehr schön. Ja, und damit sind wir durch mit unserem Newsport. Jetzt würde ich doch mal sagen, laden wir mal unsere Gäste oder stellen wir unsere Gäste ganz offiziell vor, nachdem sie das ja mehr oder minder vorhin schon selber gemacht haben. Nick und Malte von den Blindside Guys. Herzlich willkommen hier bei uns im Dresden Monarchs Podcast. Schön, dass ihr da seid. Stellt euch doch mal richtig vor, bitte. Malte, fang doch gerne mal an. Bei vielen
gerne, Leuten ist immer gerne, so ein Thema. Gerne. Danke, dass wir hier sein dürfen. Ich freue mich auf jeden Fall. Euch auch mal wieder, auch wenn es jetzt nicht mehr persönlich leider ist, aber durch die Kamera auf jeden Fall wiederzusehen. Ja, ich bin der Malte. Ich habe hier diesen wunderschönen Podcast mit Nick und spiele Football in der GFL 2 in der Norddivision bei den Krefeld Ravens und habe davor auch noch ein paar Stationen abgeklappert in der ELF und auch schon GFL 2. Und ja, freue mich hier zu sein.
Schön. Und ja, Nick, dich hat man auch schon mal gesehen und gehört. Erzähl doch mal.
Ja, leider nicht in so hochqualitativen Football wie den Malte. Da bin ich dann doch nicht so ganz am Platz. Ich komme ursprünglich von den Cologne Ronin. Da habe ich den meisten Content produziert. Werde dieses Jahr für die Paderborn Dolphins spielen. Und bin hauptsächlich im Internet zu Hause mit Content, unserem Podcast und natürlich auch mit der GFL letztes Jahr.
Ja, da hast du gleich das gute Thema aufgemacht. Du warst ja hauptsächlich vor allen Dingen letzte Saison viel für die GFL in ganz Deutschland unterwegs. Wie kam es eigentlich dazu, dass du das Ganze machen durftest, was du letztes Jahr gemacht hast?
Das war tatsächlich sehr komisch, wie das alles zustande gekommen ist, weil eigentlich wollte ich so mal anfragen, ob man bei der GFL mal ein, zwei Mal Sideline und sowas machen kann, weil ich vorher Fußball-Content gemacht habe und bin dann in die Football-Schiene gegangen und habe auf dem Football-Kanal noch gar nicht so viele Follower gehabt. Und der liebe Geschäftsführer Torben Dill hat sich dann gedacht, der Junge, der könnte Potenzial mitbringen. Und dann sollte ursprünglich ja mein Format mit dem Fan-Talk online gehen. Der ging auch online alle zwei Wochen, habe ich den durchgeführt. Und irgendwann habe ich gesagt, ich würde gerne einfach so Spieltags-Vlogs drehen. Dann habe ich das gemacht und dann habe ich gesagt, ey, darf ich da hinfahren? Ja, zack, zack, zack. Und dann haben mich die Teams auch reihenweise eingeladen, nachdem die das gesehen haben. Und so ist eins zum anderen gekommen, dass man am Ende der Saison wirklich sehr, sehr viele Teams besucht hat. Unter anderem ja auch euch bei der Niederlage gegen die Royals leider.
Ja, bei welcher jetzt von beiden? Unangenehm. <Nein. lacht> Ja, super.
Ich habe das Gefühl, dass du nie unbedingt Glück bringst.
Schwierig. Hast du mehr Niederlagen als Siege für die Heimteams gesehen?
Boah, ich habe gerade auch drüber nachgedacht, aber ich glaube, wenn ich zurückdenke, Schwäbisch Hall hat zu Hause verloren. Düsseldorf hat. Ne, ich glaube, es hält sich im Rahmen, glaube ich.
Ja, das musst du jetzt sagen, dass dich noch mal ein Team einlädt. Wir sehen, wir hören es ja.
Ja, beim Aufzählen ist mir aufgefallen, das führt nicht gut, wenn ich das jetzt weiter so mache.
Aber natürlich, außer dass vielleicht die Heimteams jetzt nie so viel Glück hatten, wenn du da warst, was waren so deine persönlichen Highlights und gab es auch was, wo du gesagt hast, brauche ich so nie noch mal?
Also, ich bin immer ehrlich, was sowas angeht, und das schätzt auch Torben an mir, weil ich dann gesagt habe, wenn irgendwas Negatives ist, darf ich das Negative auch sagen. Und er so, ja, weil ich bin halt dafür da, um die Fans aufzuklären und den Fans einen Einblick zu geben. Und deshalb fange ich erstmal mit dem Negativen an. Und das Negative war für mich, so hart es klingt, Hamburg war sehr negativ, weil da hat man nochmal gesehen, wie weit die GFL oder eine GFL 2 noch von wirklich, ich sag mal in Anführungsstrichen, von der professionellen Sportliga weg ist. Weil Hamburg, wer von euch schon mal da war, im Stadtpark ein Platz, mitten im Stadtpark, kein Platz, alles eng, direkt an der Hauptstraße, keine Parkplätze, nichts. Ein sehr schwieriges Untergrund, also ein sehr schwieriger Untergrund. Das Feld war nicht in so einem Top-Zustand, da wächst schon das Gras durch. Das fand ich sehr interessant, um zu sehen, dass man vielleicht noch so weit von der Professionalität weg ist, wie man es vielleicht sein möchte. Aber umso krasser sind dann so Sachen wie der Pink Bowl, bei dem ich war, oder natürlich auch, ich will mich natürlich jetzt in eurem Podcast nicht unbedingt einschleimen, aber ich tue es natürlich. Aber ich glaube, es ist kein Geheimnis, wenn ich sage, dass Dresden mit einem der besten Game Days und beste Infrastruktur und allem drumherum hat von der GFL.
Ja, ich glaube, das kann man schon so sagen. Das ist jetzt auch von uns wäre das jetzt Eigenlob, keine Ahnung. Also das ist nun mal so. Das ist ein großer, lang gewachsener Verein und da wird schon einiges richtig gemacht auf jeden Fall. Aber das mit so Bedingungen, gerade dann eben auch in GFL 2, also das Problem haben ja irgendwie, man kennt das ja, dass die haben ja keine eigenen Stadien in der Regel, die genau. Vereine und Fußball ist nun mal, steht über allem in Deutschland und da muss man sich immer unterordnen. Wir sind auch ja nur Mieter in dem Stadion, also wir sind da, uns gehört das ja auch nie, es gehört ja der Stadt und Hauptmieter ist dort auch ein anderer Verein, die eine Siebtliga-Fußballmannschaft haben. Dort sitzen 40 Leute auf der Tribüne und gucken so. Mit denen teilt man sich halt das Stadion. Das ist halt auch interessant, aber ja, so ist es halt in Deutschland. Aber viele Vereine machen auch eben ja einfach was Gutes draus und schaffen mittlerweile immer bessere Bedingungen.
Definitiv. Aber man sieht den Aufschwung auf jeden Fall sehr und das gefällt mir, aber das möchte ich natürlich auch den Leuten mitgeben, dass es bei vielen Teams noch nicht so weit ist. Im Süden waren es mehrere Teams, unter anderem Firsty, da war ich zwar nicht, also Fürstenfeldbruck, wurden mir aber auch zugetragen, dass das auch schwierig sein soll. Aber die sind ja jetzt auch nicht mehr in der GFL 2.
Ja, apropos schwierige Bedingungen und GFL 2, das ist ja genau das, wo der Malte jetzt genau hinhört, was ihn dann wahrscheinlich in Hamburg erwartet, wenn er mit dem Krefeld, Krefeld Ravens. Ja, danke, genau dafür, dort auftreten wird. Da freut er sich sicherlich schon heimlich, so auf so einem besseren, auf so einer besseren Wiese zu spielen. Ja, aber du hast ja nun schon einiges miterlebt, hast du selber schon gesagt, Regionalliga, ELF, GFL 2 kommt jetzt noch dazu. Wie sind denn so deine allgemeinen Erfahrungen in der deutschen Footballlandschaft so überliegen und ja, Ländergrenzen hinweg?
Ja, also nach meiner Erfahrung jetzt letztes Jahr, ich habe bei den Cologne Centurions gespielt, wir müssen das Thema jetzt heute nicht anschneiden, aber bestimmt haben da einige auch mitbekommen, wie es da gelaufen ist. Und es ist außen natürlich um einiges größer gemacht worden, diese ELF. Aber am Ende spielst du halt immer noch Football und es ist 11 gegen 11 und du machst genau das Gleiche wie auch in der Regionalliga oder auch in der GFL 2. Genau. Und die, je nachdem, die Platzbedingungen bei manchen Teams waren dann auch schon besser in der Regionalliga als zum Beispiel in Berlin. Also ich bin auf jeden Fall schon gut rumgekommen. Natürlich, ich habe bei meinem Heimatverein quasi den Fighting Farmers in der Jugend angefangen. Dann haben wir da Regionalliga gespielt, 2 Jahre sind dann aufgestiegen in die GFL 2 und haben dann sogar fast noch den Durchmarsch dann fast geschafft in die GFL 1 direkt. Leider nicht, wurde uns verwehrt, Pforzheim hat da den Vorzug oder hat da den längeren quasi gezogen und wir haben da quasi dann verloren. Genau, deswegen, ich glaube, ich bin ganz gut ruhig gekommen. Ich bin mal gespannt dann auf Hamburg dieses Jahr, was Nick berichtet. Klingt ja jetzt nicht so, aber das werden wir auf jeden Fall uns mal anschauen. Deswegen, also Football trotzdem in Deutschland, egal welche Liga, es ist trotzdem relativ ähnlich. Natürlich, in der ELF hast du noch mal ein bisschen von mehr Fans gespielt und so, aber am Ende macht es trotzdem nicht so viel aus, weil du halt wirklich eigentlich das alles, was drumherum ist, eigentlich ausblendest.
Ich bin auf jeden Fall ein großer Fan der Montabaur Fighting Farmers. Einfach der Name Geiler ist Name. Wirklich großartig.
Ja, und passt auch zu uns. Es ist nichts drumherum. Wir sind im Westerwald. Es ist echt wirklich nur Felder und Wälder halt, ne? Und es ist schon wirklich perfekt getroffen, dieser Name.
Und was erwartest du dir davon, von den Krefeld Ravens diese Saison? Also viele sind jetzt unserer Hörer, mich inkludiert, jetzt auch nie unbedingt so up to date, was die GFL 2 betrifft. Kannst uns ja mal, du wirst dich ja mit denen ein bisschen beschäftigt haben, nehme ich mal an. Was erwartest du von denen diese Saison?
Ja, ich weiß nicht, ob das Ziel öffentlich ausgerufen worden ist. Wenn nicht, mache ich das jetzt einfach mal. und zwar peilen wir natürlich trotzdem an, durch halt auch jetzt die Ligareform, etc., kommen wir auch, glaube ich, noch drauf zu sprechen, ist ja quasi jetzt das Thema, dass wir ein Aufstiegsspiel haben in der GFL 2, wo es dann um den Aufstieg in die GFL geht. Und das ist ja dann quasi jetzt Interconference, also mäßig, dass wir halt auch gegen GFL 2-Teams spielen, nicht so wie in den letzten Jahren, wo es dann quasi ein Playoff-Spiel gab, wo, glaube ich, dann jemand aus der GFL 1 gegen einen aus der GFL 2 gespielt hat. Und das ist natürlich unser Ziel, das zu erreichen, ne? Also wir haben schon einen sehr guten Kader gebaut. Ich weiß nicht, wer das so verfolgt hat. Wir haben auch viele Jungs geholt aus ehemaligen ELF-Spielstätten aus der GFL. Und da möchten wir natürlich auch hoch angreifen, vor allem mit unserem Coaching-Staff, den wir auch geholt haben. Vieles aus der ELF und ja, deswegen hoffe ich, dass wir das auch erreichen können, dieses Ziel.
Was denkst du, sind so die stärksten, weißt du schon, die ein, zwei Gegner in der Liga dieses Jahr?
Puh, ja, natürlich Rostock immer sehr stark, auch gute Signings gemacht, die Rostock Griffins. Hamburg würde ich auch nicht unterschätzen, die waren ja letztes Jahr quasi im Playoff-Spiel dann mit Paderborn noch, die jetzt dann leider abmelden mussten. Und genau, also ich denke trotzdem, dass vor allem diese Nord-Liga quasi, wo wir drin sind, auch sehr kompetitiv ist. Ich bin mal gespannt, was im Süden so passiert. Die ist ja leider immer so ein bisschen schwächer, ist ja auch in der GFL so. Und genau, also in der Nord wirklich gibt es sehr viele gute Teams mit uns. Es wird ein schwieriges Jahr, es wird sehr anspruchsvoll werden, es wird guter Football gespielt. Genau, also auch vor allem die Aufsteiger, zum Beispiel auch Minden hat auch wirklich viel, viel nachgefeuert an jetzt Spielern, die da noch nachgekommen sind. Also es wird sehr spannend und sehr kompetitiv, gehe ich von aus.
Ja, da bin ich auch wieder gespannt. Ich werde ja wieder beim Red Zone-Tippspiel mitmachen. Da freue ich mich immer, wenn die ganzen Experten dann zu sehen sind, was die getippt haben. Das hat mir letztes Jahr so ein bisschen meine Platzierung gerettet, weil ich immer gesagt habe, oh, GFL 2, ja, was tippst du dort? Das war mehr Würfeln als Tippen. Deswegen, also ich bin da auch gespannt. Und es hieß ja auch letztes Jahr schon, dass Krefeld da auf jeden Fall einer der Top-Kandidaten für einen Aufstieg ist. Bin ich gespannt. Wäre natürlich krass zu sehen, wenn wir dich dann nächstes Jahr auch in Dresden als Gegner auf dem Platz hätten am Ende. Je nachdem, was die Liga-Einteilung natürlich dann am Ende sagt.
Das stimmt. Das stimmt. Aber wäre doch schön, wenn wir uns da wiedersehen.
Das ist korrekt. Nick, du hast ja auch noch mal vor, Nino die Kamera dieses Jahr zu halten. Es gab ja das Announcement für Paderborn, dass du dich dort noch mal an der O-Line probieren möchtest. Ja, war das so ein bisschen deine eigene Idee oder ist jemand an dich rangetreten, Jason Irmscher zum Beispiel, und hat gesagt, komm doch mal rum?
Ja, also Jason Irmscher auf jeden Fall. Eigentlich hatte ich schon meinen Rücktritt vom Football bekannt gegeben, wegen der GFL, weil ich vollen Fokus auf Content setzen wollte, dieses Jahr in allem drum und dran. Und ich wusste, ob ich das zeitlich alles so machen kann. Und dann habe ich das so announced, weil unser Team sich aufgelöst hat, die Cologne Ronin, die gibt's halt gar nicht mehr. Und dann sind mir instant, ich würde sagen, 15 bis 20 Teams in die DMs geflattert, weil jeder braucht einen O-Liner, egal in welcher Liga, O-Liner werden immer gebraucht. Stimmt. Und dann flattern dir natürlich alle per DM rein. Und dann habe ich mich hier und da mal ein bisschen ausgetestet und ein bisschen umgeguckt, aber wusste halt so, zeitlich wird das nichts. Ich würde gerne irgendwo hingehen, weil ich spiele nicht nur O-Line, sondern ich spiele ja auch Panther. Und als D-Line, als Runstopper, als dicker Nose-Tackle werde ich ja auch noch reingeworfen. Habe ich aber gesagt, nee, wenn, gehe ich irgendwo noch punten und mehr nicht. Ja, dann hat Jason Irmscher angeklopft und hat gesagt, ey, Regio, was sagst du? Sag ich, ja, ist ein bisschen weit von mir, weil ich komme in der Nähe von Köln. Paderborn ist halt 2,5 Stunden weg. Ja, jetzt bin ich hier als Paderborn Dolphin. die Argumente waren auf jeden Fall gut. Ich bin natürlich selten beim Training. Ich versuche, dass ich vor den Games immer da bin. Ich bin natürlich kein Starting O-Liner und kein Starting D-Liner. Den Starting Panther-Spot könnte ich mir wahrscheinlich noch holen. Und ich versuche das Ganze jetzt so zu verbinden. Ich werde ja dieses Jahr auch das ein oder andere GFL-Spiel besuchen, dass ich von da aus dann immer mal nach Paderborn fahre. So wie es aussieht, bin ich an 5 von 6 Heimspielen tatsächlich auch da. Auswärtsspiele kann ich eigentlich so gut wie nie, weil die immer samstags sind. Da bin ich dann leider beruflich eingeplant. Ja, aber das ein oder andere Mal kann man sich dann wohl in Paderborn sehen. Und ja, ich sag mal so, hauptsächlich war es Marketing. Für mich war es schön, noch irgendwo da zu sein und natürlich auch noch vielleicht das ein oder andere Play mitzunehmen. Und ich möchte ja immer noch, egal wo, irgendwann einen Ring mal gewinnen. Und wenn es in der Regio ist, dann ist es halt in der Regio, ne?
Mhm. Ja. Weil du sagst, Cologne Ronin hat sich aufgelöst. Ich habe das irgendwie bei Instagram in der Offseason jetzt von einigen Teams mitbekommen. Also auch Teams, die ich jetzt noch nie gehört hatte, aber eben so niederklassigere Teams. Dass da einfach irgendwie Spielermangel oder woran liegt das? Könnt ihr da was sagen dazu?
Also es ist nicht nur Spielermangel, es ist eine komplette Liga weggefallen. Aus 7 Ligen wurde eine komplette Liga weggekürzt. Es sind die Cologne Ronin, die sich aufgelöst haben, die Iserlohn Titans haben sich aufgelöst, die Düren Demons stellen keinen Spielbetrieb, die Bonn Gamecocks stellen keinen Spielbetrieb und noch irgendein Team stellt keinen Spielbetrieb. 5 Mannschaften haben alle dieses Jahr abgemeldet. Und das Problem bei uns, wir haben natürlich ein sehr großes Ballungsgebiet mit dem Ruhrgebiet und dem Rheinland. Es gibt sehr, sehr viele Footballspieler, aber Köln hat keinen Platz für 3 Mannschaften. Da gibt's halt die Crocs und die Falcons. Und wir waren immer so das Team so für die Einsteiger. Aber die Einsteiger gehen halt jetzt zu den Falcons. Und die Crocs stehen da und haben einen 80-Mann-Kader und haben halt quasi eigentlich Platz für 3 Teams gefühlt. Somit fehlen halt viele Spieler und es ist halt irgendwo so die natürliche Folge von vor ein paar Jahren, wo durch den Football-Boom sehr viele Teams dazugekommen sind und viele Teams sich abgekapselt haben von anderen. So leider auch wir, ne? Wir haben sehr, sehr viele Vereine in der Nähe. Ich glaube, innerhalb von einer Stunde Fahrt haben wir 6 oder 7 Vereine, was wirklich sehr, sehr viel ist. Und dann frisst es halt die kleinsten Teams einfach leider auf.
Ja, Und weil das natürlich alles nie genug Arbeit ist mit, ich spiele mal ein bisschen Online, ich spiele mal ein bisschen GFL 2 und ich mache noch GFL-Content, habt ihr auch noch einen Podcast, Blindside Guys, wie wir ja nun schon ein paar Mal erwähnt haben. Das ist ein aber reiner NFL-Podcast, oder? Wenn ich das richtig habe, oder macht ihr auch GFL-Content?
Ja, also es kommt tatsächlich drauf an. Natürlich jetzt, wo die NFL dann nur gespielt hat, haben wir natürlich uns sehr viel auf die NFL fokussiert. Wir haben aber natürlich auch immer unsere eigenen quasi Spiele mitgenommen auf die Reisen, was so passiert ist über die Saison und natürlich auch über die GFL und GFL 2, weil natürlich auch Nick quasi immer hautnah mit dabei war, hat über seine Game Days berichtet, ich habe über meine Game Days berichtet.
Du ja auch nie so viel zu erzählen, Malte.
Hörte mich nicht?
Nee, doch. Nee, ich meine, da hattest du auch nicht so viel zu erzählen.
Ach so, doch.
Wenn du
doch,
bei den Cologne Centurions gespielt hast, oder?
Ja, kann man so und so
sehen. Es ging ja nicht um die Spiele meistens.
Ja. Die Anfahrten waren teilweise auch natürlich sehr interessant. Also, okay. Man kann da schon mal reinhören in ein, zwei Folgen auf jeden Fall. Ich würde die Folge mal aus Innsbruck empfehlen. Mhm. Das war sehr spannender Ritt auf jeden Fall. Also, genau, wir erzählen eigentlich so alles, was so in der Footballwelt passiert, ob Deutschland, ob NFL, ob andere Ligen auch, die jetzt außerhalb von Deutschland gespielt werden. Genau, immer so das Neueste, Aktuellste, was so gerade passiert.
Und das heißt jetzt in Zukunft im Sommer wird es so ein bisschen GFL 2 und Regio-Content geben bei euch, nehme ich dann an.
So sieht's aus.
Da sind wir ja auf jeden Fall mal gespannt. Also dann, der Erik wird es euch in die Shownotes packen und dann eben auch mal dort mal reinhören, mal ein Follow und ein Like da lassen. Das dürft ihr auch übrigens gerne hier bei uns im Podcast machen. Wir haben da immer noch ein bisschen Mangel, was die Likes und die Bewertungen angeht. Also gerne mal was raushauen bei Spotify. Bevor wir jetzt hier zu unserer Way Too Early GFL Prediction kommen, noch das große Thema. Du hattest es ja vorhin schon mal kurz in der Side Note erwähnt, die Liga-Reform. Na, jetzt mit Playoff-Spielen ist ja nicht mehr so richtig. Jetzt hast du ein Absteigerspiel und einen direkten Absteiger. Dann hast du ein GFL 2 Bowl sozusagen, wo einer aufsteigt. Wie ist so eure persönliche Meinung zu der Liga-Reform, wie sie jetzt gebaut wurde? Und vor allen Dingen generell die das Zusammenkürzen auf so wenig Teams am Ende in der GFL 1?
Ja, also ich finde, es ist ein wichtiger Schritt nochmal in die quasi Professionalität von diesem Sport und vor allem auch von den Ligen, weil teilweise hatten wir wirklich dann auch Teams, die dann abmelden mussten, noch vor der Saison oder auch während der Saison. Und durch diese quasi Verkleinerung der GFL und auch der GFL 2 jetzt auf sich, das ist ja quasi ein längerer Prozess, der jetzt da ja ansteht noch, finde ich es auf jeden Fall sehr gut, weil ich denke, dass die Leistungsdichte vor allem in der oberen Liga in der GFL nochmal dichter wird und wir dadurch dann spannendere Spiele nochmal haben, spannendere Playoffs etc., weil wir haben natürlich gesehen, vor allem der Süden ist natürlich leider immer ein bisschen schwächer als der Norden. Und ich erhoffe mir zumindest, dass dadurch wirklich nochmal die Kompetitivität nochmal gesteigert wird und ja, nochmal mehr Feuer reingebracht wird und man dann nicht dann 3-4 Teams haben, die komplett abstinken, sage ich mal auf gut Deutsch. In der Süd- und in der Norddivision ist dann irgendwie jedes Team richtig krass und zerlegt dann halt alles. Genau, also ich erhoffe mir auf jeden Fall, dass es nochmal spannender wird.
Nick, hast du da noch ein paar Gedanken dazu?
Ich finde tatsächlich, wo wir eben das Thema hatten, Professionalität und so, da ist die Liga-Reform schon sehr, sehr wichtig. Finde das einen sehr, sehr guten Step. Und ich finde vor allem auch für die GFL 2 ist das eine richtige Aufwertung, dass man am Ende dieses Spiel hat. Beziehungsweise es ist ja dieses Mini-Turnier mit Halbfinale und Finale. Ob es jetzt das unbedingt gebraucht hätte, weiß ich nicht. Aber so hast du halt eventuell noch mal der Erste, der gegen den Zweiten spielt. Möglicherweise vom Norden vielleicht. Aber ich finde halt, das wertet auch auf jeden Fall die GFL 2 noch mal deutlich auf. Und wir haben ja dieses Jahr dann wieder nur einen Absteiger aus der GFL, weil mein Team ja zurückgezogen hat. Sonst würde ich ja nicht bei den Paderborn Dolphins spielen. Also ich glaube, für GFL reicht das Niveau dann doch nicht ganz.
Einen direkten Absteiger. Und du hast trotzdem, glaube ich, immer noch das Abstiegsspiel vom die beiden Vorletzten sozusagen. Du hast einen.
Also meines Erachtens müssten wir dieses Jahr einen direkten Absteiger haben, der aus der Süd, weil die sind ja einer mehr. Und dann müsste der letzte, also die beiden Siebten von Nord und Süd gegeneinander in Playdowns spielen.
Also die beiden Sechsten.
Ja, gut, dass ich darüber nachgedacht habe und vielleicht meine Prediction gleich noch mal ein bisschen anpassen muss.
Also, solange ich jetzt hier keinen Fehler drin habe, aber ich meine, dass es genauso ist, dass dieses Jahr steigen zwei ab und einer auf, eben der GFL 2 Bowl-Gewinner. Und dann sind wir zumindest schon mal wieder ausgeglichen.
Das macht natürlich Sinn, weil man will ja auch, man will ja reduzieren und so, verstehe.
Genau, sind tatsächlich, also wenn ich mir gerade nochmal, ich habe es mir gerade mal geöffnet, das ganze Book, es steigen tatsächlich sogar aus der GFL drei Teams ab. Und zwar quasi die zwei Gruppenletzten und dann gibt es nochmal einen Verliererspiel. Also hier steht jetzt in dieser Grafik, die ich hier aufhabe auf der offiziellen GFL-Seite, dass hier drei Absteiger sind.
Das fällt aber ja weg.
Weil Paderborn ja zurückgezogen hat, der Norden schon einer weniger ist, damit ist quasi Paderborn ja sozusagen schon abgestiegen.
Wir haben auch quasi noch, also wir wären dann jetzt eben zwei Absteiger, einen Aufsteiger, dann sind wir also übernächste Saison, 27 sozusagen, sind wir dann 14 Teams. Und Ziel ist ja dann auf 12 zu kommen und es hieß ja, die Reform ist 2028 oder 29 dann durch. Dann macht das
ja,
schon
dann
Sinn.
Passt das.
Dann, ja, dann würde sozusagen wahrscheinlich 27 dann zwei absteigen und dann keiner auf. Oh nee, warte mal, jetzt wird's wieder.
Da sind wir wieder bei dem Dreier-Thema. Ich glaube, da ist auch nochmal drei.
Es müssten nochmal
zwei direkt absteigen und einer und zwei in den Playdowns quasi sind. Also ja, das.
Genau, also nochmal, um nur nochmal jetzt für diese Saison Klarheit zu schaffen.
Alle zu verwirren.
Es steigt der Letzte aus dem Süden ab. Platz 8 im Süden steigt ab. Und Platz 7 jeweils von Nord und Süd spielen gegeneinander in Playdown-Spiel. Der Verlierer steigt dann ab. Also haben wir zwei Absteiger aus der ersten Liga und der GFL 2 Bowl-Gewinner steigt auf. Also ein Aufsteiger, zwei Absteiger. So ist das für diese Saison auf jeden Fall.
Ja, das ist natürlich auch, wo ich hier meine Prediction geschrieben habe, hat es das tatsächlich sehr, sehr schwierig gemacht, im Norden dort einen klaren, ich sag jetzt mal, Letzten zu finden. Also
im Süden hätte ich echt Teil 4 am besten runtergeschmissen.
ich hab mich schwer getan. Ja.
Also ich bin, also meine Meinung zu der Ligareform ist, also ich finde das auf jeden Fall auch sinnvoll, da ja eben kompaktere Liga zu haben, um eben nie so eine große Schere zu haben. Allerdings ist halt irgendwie auch weird, wenn dann in den Playoffs jeweils 4 immer sind und also nur zwei Teams nie in die Playoffs kommen, die sich dann um den Absteigerstieg kloppen und 4 in die Playoffs kommen jeweils pro Staffel. Ist auch irgendwie spannend dann.
Ich habe aber auch für euch noch eine wichtige Frage, das haben wir bei den News gar nicht angesprochen, weil das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Wie steht ihr zu den neuen GFL-Übertragungen und den Konferenzen und dass die Konferenz auch auf Twitch läuft?
Ja, finde ich persönlich mega. Also vor allen Dingen diesen Schritt zu Twitch zu gehen, das ist ziemlich großartig. Generell einfach mehr Reichweite zu schaffen, weil klar, man musste meiner Meinung nach diesen Weg machen, das Ganze hinter eine Paywall zu setzen, weil man einfach darüber, über diese Finanzierung auch die Streaming-Teams mit unterstützen will. Und da ist einfach die Kluft zwischen sehr, sehr guten Streams und ich stehe mit einer Handwackelkamera am Feldrand immer noch gegeben und das ist schwierig, wenn man sich professionalisieren will. Und das funktioniert nun mal nur einfach über das Geld, was man auch daraus schöpft, weil man hat nie so viele Sponsoren bei manchen Teams, die das mit abdecken können. Ich hoffe aber, dass wenn die Konferenz machen, ich glaube, letztes Jahr war das dann noch immer so, man hat halt ins Stadion geschaltet und hat nie nur die Atmo genommen, sondern hat auch die Kommentatoren von dort genommen. Und das ist natürlich manchmal schwierig, dass du einfach mitten in einen Satz reinploppst. Oder ja,
die Qualität der Konferenz muss auf jeden Fall verbessert werden.
Und na, was ich halt sagen wollte, wenn du einfach in diese Kommentatoren, die vor Ort sind, reinplatzt und das steht schon, keine Ahnung, 58-3, ja, dann wissen die Kommentatoren langsam auch nicht mehr, was sie sagen sollen. Und das ist so ein bisschen Palaber. Aber wenn du jetzt wie bei der NFL Red Zone einen Host in einem Studio sitzen hast, der quasi die Atmo nur nimmt und alles so ein bisschen zusammenfasst, was bisher passiert ist, wenn man das Spiel jetzt gerade nie verfolgt hat in der Konferenz, fände ich deutlich besser und hoffe auch, dass sie dort eben mit den Kommentatoren, die sie ja dann haben werden für die Konferenz, das eben auf so einem Wege machen und das einfach ein bisschen mehr.
Ich weiß nicht, ob die Streaming-Teams so reine Atmo-Mikrofone vielleicht überhaupt haben.
Ja.
Oder man schaltet die halt ein bisschen leiser und der Host spricht drüber.
Es soll sich auf jeden Fall einiges verändern. Das habe ich auch schon das ein oder andere gehört. Es soll natürlich jetzt auch die Mitmoderatoren geben. Wir haben ja nicht nur dieses Moderatorenteam in der Konferenz, sondern es sollen ja auch noch Mina und Maurice übernehmen dann auch jeweils so einen Netman-Style, damit wir auch die jüngere Generation bedienen. Also wie man noch den guten alten Icke von Sat1 kennt. Und ich habe gehört, man munkelt, es soll auch noch einen anderen Part in der Konferenz geben mit einer anderen Person. Aber das könnte halt demnächst dann das ein oder andere Mal announced werden.
Also, Gott, wo war denn das letztes Jahr? Bei irgendeinem Team fand ich das cool, so eine Live-Schalte aufs Spielfeld.
Ravensburg hat das.
War das gemacht. Ravensburg? Die ja, haben das.
Ein Pforzheim auch.
No? Ja, ja, oder Pforzheim, genau. Und das fand ich super cool. Also die Idee war super cool. Na, ich bin auch gespannt. Ich weiß nie, wie das DF1 so findet, wenn man dann einen kostenlosen Twitch-Stream anbietet. Weil über Twitch verdienst du zum einen erstmal kein Geld.
Aber DF1 ist doch auch kostenlos.
Aber die verdienen ja Geld mit Werbung.
Ja, ja, klar. Ja, ja.
So, und wenn du jetzt sagst, hier, ich gerade der jüngeren Generation, ich weiß jetzt halt nicht, wie hoch der Altersdurchschnitt ist, die machen dann vielleicht wirklich lieber einfach Twitch auf, als, also zum Beispiel, ich habe gar keinen Fernsehanschluss, das ist ein Akt, hier irgendwie DF1 reinzukriegen. Ich glaube, das ist Pay-TV, oder?
Nee, das ist Free-TV, das ist, das war mal...
Das ist okay. Der ehemalige Servus-TV.
Ja, Servus-TV war es mal, genau.
Ah, okay. Ja. Also könnte ich das tatsächlich sogar gucken. Ja, also keine Ahnung, es ist halt einfach nur dann, wie schon, keine Ahnung, ein Konkurrenzprodukt ja dann wieder Twitch. Also das weiß ich nicht, das müssen sich andere Gedanken drüber machen, ist mir egal. Ich gucke auch die Konferenz wahrscheinlich eher nie. Ich gucke halt dann das Spiel von meinem Team und gut ist.
Was ich ja immer noch feiern würde, das hatte ich auch schon mal Torben Dilse vorgeschlagen. Ich habe bisher noch nie weiterverfolgt, ob da Ideen kamen, aber wie man es auch um den Game Pass quasi noch ein bisschen zu promoten, so ein Game in 40. Also wie man es in der NFL hat, wäre das natürlich mega, wenn man einfach von jedem Spiel noch mal so eine lange Highlight Game in 40-mäßig irgendwas sich angucken könnte. Weil nur die Highlights, da fällt manchmal zu viel weg, bin ich der Meinung, was man so in den letzten Jahren hatte. Da fehlen halt manchmal einfach wirklich entscheidende Sachen. Ja, und ich habe jetzt nie unbedingt Lust, wenn ich jetzt für einen Podcast hier recherchiere, mir nochmal 2,5 Stunden von jedem Gegner anzugucken, um mich irgendwie vorzubereiten. Also da wäre halt sowas geil. Aber ja. Du
brauchst halt Personal für, ne?
Na, das ist richtig.
Das muss jemand machen. Ich meine, im Prinzip, ich weiß jetzt nie, bei der NFL, die machen das ja, denke ich mal, auch einfach simultan, dass der einer auf Pause drückt, wenn jetzt gerade der Spielzug zu Ende ist und dann wieder auf Play drückt. Ich glaube nie, dass das so viel Nacharbeitung ist, aber...
Weiß ich nicht, aber dafür dauert es immer eine ganze Weile, wenn das Spiel bei der NFL durch ist, das Game in 40 drinne ist, das dauert immer ganz schön lange. Also ich glaube schon, dass da noch mal einiges an Nacharbeitung ist. Mhm. Ja, aber das ist heute nicht unser Thema. Wir müssen jetzt mal nach 35 Minuten zu unserem Hauptthema heute kommen, weil das wird auch noch mal Zeit
fressen. Nee, warte, Nick, ich wollte von dir noch wissen, ob sich Pat McAfee schon gemeldet hat.
Tatsächlich folgt mir Pat McAfee mittlerweile auf Instagram. Ach, ja, geil. Es hat Austausch stattgefunden und es haben sich auch mehrere Leute gemeldet, die Kontakt zu Pat McAfee hatten. Unter anderem der gute Daniel Schumacher, Kicker von den Centurions, den man auch aus Potsdam zum Beispiel noch kennt. Der hatte tatsächlich auch Kontakt mit Pat McAfee. Mehr verrate ich noch nicht. Videos werden dann droppen, wenn es soweit ist.
Okay. Da bin ich gespannt. Das wird gut. Ja, so, jetzt bevor noch einer irgendwas anderes raushaut und wir die Folge wegen Überlänge dann in zwei Teile teilen müssen, wir kommen jetzt mal zu unserer Way Too Early GFL Prediction. Der Plan hier ist, wir haben so verschiedene Kategorien gemacht. Ich sag mal, der fang an mit No-Brainer Playoff-Team. Dann werden wir uns über könnten Playoffs schaffen, könnten aber auch nicht reinkommen unterhalten. Ich habe als nächstes dann Teams, die abliefern müssen. Und hier geht's um den Abstieg, haben wir noch. Zum Schluss kommen wir zum Überraschungsteam der Saison oder Überraschungsteams, je nachdem. Dann das Team, was abrutschen wird. Abstiegsspiel der GFL und MVP der Saison. Werden wir uns auch mal dran versuchen. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, weil das war ins der härteren Nüsse hier in der Vorbereitung. Mhm. Ja. Es ist so, jeder wird hier mal seine Sachen reinwerfen und kurz begründen. Ich sag schon mal vorneweg, ich habe tatsächlich nicht alle Teams vergeben, weil ich für manche Teams einfach keine passende Kategorie hatte. Ich bin mal gespannt, wie es bei euch aussieht. Und ja, wir machen mal Schnick, Schnack, Schnuck. Ich würde sagen, einer unserer Gäste fängt an, da bin ich nämlich raus.
Ja, guck mal, da fängt einfach, würde ich sagen, der Malte fängt mal an. Du kannst uns ja mal mitnehmen, was sind deine No-Brainer-Teams, die definitiv in die Playoffs kommen?
Ja, genau. Ich habe tatsächlich mich jetzt nur auf ein Team beschränkt in den No-Brainer-Playoffs. Okay. Und zwar, da gibt es natürlich noch einige, natürlich die Dresden Monarchs, ganz klar. Die habe ich jetzt nicht aufgeführt, weil das ist ja logisch, ne? Nein, für mich sind es die Pforzheim Wild Dogs. Letztes Jahr aufgestiegen in die GFL. Da schon einen guten Job gemacht, auch in die Playoffs gekommen. Und natürlich jetzt nochmal profitiert durch die Auflösung der Stuttgart Search. Pforzheim ist jetzt nicht allzu weit weg von Stuttgart. Und dadurch sehr viele Spieler geholt aus diesem ELF-Kader und auch Coaches. Also es wird auf jeden Fall sehr spannend werden, was da passiert. Und sie setzen vor allem auf Consistency auf der Quarterback-Position, denn Tre Harris ist wieder back. Letztes Jahr für 3.288 Yards geworfen, 33 Touchdowns und 5 Interceptions. Dazu noch 702 Rushing Yards, also 4.000 Yards quasi komplett circa, das ist schon eine Ansage und vor allem nur 5 Interceptions auf 33 Touchdowns, das muss man ihnen erstmal nachmachen, deswegen, ich gehe damit Pforzheim.
Erik, okay, ich war auch gespannt, wie das ihr da angeht, die ganze Nummer, wir haben das nämlich nie wirklich besprochen, hat bloß die Eckdaten, von wegen, um worum es geht und wie das jeder macht, ist natürlich eben selbst überlassen, das finde ich auch ganz spannend. Ich würde einfach mal dann übernehmen, dann machen wir so im Zickzack. Meine No-Brainer, ich bin das halt so, wirklich so angegangen, wirklich, wer kommt definitiv in die Playoffs und das sind für mich, erst hatte ich da lange zwei Teams stehen und zwar Dresden und Potsdam, obviously, und dann habe ich nochmal in den Süden geschielt und ehrlich gesagt, da fiel es mir sehr schwer, wer da wirklich, also No-Brainer, von wegen definitiv Playoff und das ist dort gar nicht so einfach gewesen und ich habe mich dort für Ravensburg entschieden, die waren das souverän, die waren eigentlich das einzige souveräne Team im Süden. Im Norden hätten sie es schwer gehabt, glaube ich, in die Playoffs zu kommen, aber im Süden hat das ganz gut geklappt. Ich weiß, habe ich das gar nicht offen, ich glaube mit 8-7.
8-8? Nee, Quatsch.
Nee, 8-4. 8 Siege, 4 Niederlagen. Das war das souveränste, was es, ne, das Beste, was es gab im Süden. Und deswegen sind die für mich ein definitiver Playoff-Kandidat, die anderen müssen gucken. So, Nick, was sieht es bei dir aus?
Du hast es eigentlich ganz schön beschrieben mit in den Süden geschielt und dann mal gucken, weil ich habe so aufgeschrieben, ja, so No-Brainer, Schwäbisch Hall ist eigentlich immer Playoff, schreib's mal auf, No-Brainer Pforzheim, wie Malte gerade gesagt hat, hat einen brutalen Kader, kaum Leute verloren, richtig gut zugelegt, No-Brainer, Ravensburg war krass und dann haben wir schon 3 von 4 Playoff-Kandidaten und so durchmischt, wie der Süden war, bin ich dann wieder zum Stand gekommen, dass ich auch im Süden eigentlich keinen No-Brainer habe. Weil wenn ich dann schon 3 habe, ja, die sind eigentlich alle gut, dann lässt wieder der eine gegen
die
den anderen.
Die hatten halt Punkte. Auch nur 50%, ne?
Ja. Entschuldigung. Also, naja, Süden gibt's für mich keinen No-Brainer. Ich hab angefangen aufzuschreiben, ja. Hast du dann wieder ausgelöscht. Die einzigen No-Brainer, die ich habe, sind Dresden und Potsdam, ohne Wenn und Aber, die werden auf jeden Fall weiterkommen. Und ich habe hier ein Team, was vom reinen Kader auch ein No-Brainer sein sollte, was für mich aber gleich in eine andere Kategorie fällt, weil alleine von dem Kader, der da aufgeschrieben ist, muss es ein No-Brainer sein, fällt für mich aber in eine andere Kategorie. Deshalb machen wir es gleich erst.
Ja, genau, dann werde ich die Kategorie mal für euch beenden. Ich bin tatsächlich same mit Erik, Potsdam, Dresden und Ravensburg. Und Ravensburg ist für mich tatsächlich ein No-Brainer, ohne große Überlegung aus dem Süden gewesen, weil Quarterback, Running Back und Wide Receiver gehalten, das zeugt schon mal von sehr großer Konstanz. Und eben auch so an sich, die haben nicht viele Abgänge, die haben ähnlich wie Dresden und Potsdam das Team gut zusammengehalten. Und ich fand, wir haben das ja erlebt im Halbfinale in Ravensburg, zu was Broken McGovern fähig ist. Also dann auch nochmal so ein Comeback zu starten, war ein bisschen unnötig kribbelnd im Halbfinale für uns. Aber ja, klar, Dresden, viele Schlüsselspieler gehalten. Head Coach Greg Seaman ist zum dritten Mal da. Ihr kennt es ja alle. Und es sind auch einige Rückkehrer gekommen. Da bin ich felsenfester Meinung, dass da die Playoffs drinne sind. Und ja, Potsdam, braucht man nicht drüber reden. Dreifacher deutscher Meister. Die haben krasse Signings wieder gemacht. Das wird da auch dieses Jahr wieder das Team to beat sein. Also die 3 sind für mich definitiv ein No-Brainer für die Playoffs. Nächste Kategorie, bleibt mal einfach in der Richtung, dass wir immer schön abwechselnd sind. Malte, könnten Playoffs schaffen,
aber Malte muss aber auch nicht reinkommen. Ja, ich muss immer abfangen. Anfangen ist halt, wie es ist, können wir bestimmt gleich noch switchen. Aber meine Teams, die es schaffen könnten oder auch nicht, sind zwei Teams, die ich aufgeschrieben habe. Ja. Die Schwäbisch Hall Unicorns. Ich bin mal gespannt, quasi als ich mit Football angefangen habe, 2018, wirklich, da waren die noch das Team to beat. Also das, ich glaube, da ging es gar nichts gegen die Schwäbisch Hall Unicorns und natürlich damals auch noch die Braunschweig Lions. Das war immer so ein Battle. Und ja, ich bin mal gespannt. Letztes Jahr ja quasi auch in die Playoffs reingekommen, aber auch mit einem 6-6-Record quasi nicht so überragend und so federführend, wie man sich das eigentlich erwünscht hätte. Aber durch Neuzugänge aus, ja, mal wieder der ELF quasi, Schwäbisch Hall ist ja auch nicht so weit weg von Stuttgart, vor allem viel Gutes gesigned auf der D-Line und auch das Interessante, was ich wirklich an Schwäbisch Hall habe, ist, dass die mit einem deutschen Quarterback sehr wahrscheinlich ins Rennen gehen und zwar nämlich Lars Heidrich, Nationalquarterback für Deutschland, viel auch schon in der ELF gespielt, davor bei den Kaiserslautern Pikes hat er auch schon mal gezockt, da habe ich hingegen ihn gespielt, noch in der Regionalliga. Und dadurch gibt es natürlich mehr Möglichkeiten quasi für Imports, weil so eine wichtige Schlüsselposition, die eigentlich immer besetzt wird von einem Amerikaner, ja, die fällt dann quasi weg. Und dann kann man natürlich sich noch ein paar schöne Waffen hinten ins Backfield reinstellen oder auf Receiver. Und dann kann man da ganz viel Spaß haben. Deswegen, ich bin mal gespannt. Sie müssen sich auf jeden Fall beweisen. Genau,
deswegen. Das erste Mal, dass die erfolgreich waren mit einem deutschen Quarterback, ne? Das,
das stimmt.
Haben die in ihrer Geschichte ja schon öfter gemacht.
Genau, deswegen. Das wäre echt eine coole Möglichkeit, da wirklich nochmal gute Waffen ranzuziehen. Und was mein zweites Team, was ich reingepackt habe, sind die Düsseldorf Panther. Die profitieren natürlich auch im Moment, dass da viel geschwächelt wird und sich auch Teams auflösen. Und natürlich mit dem jungen Headcoach, mit JC Krieg, quasi an vorderster Front, der auch Defense-Coordinator ist, eine gute Defense gestellt. Ich bin mal gespannt, wo es hingeht. Also das ist wirklich so eine Nummer. Düsseldorf ja eigentlich auch immer ein relativ gutes Team. Natürlich jetzt vor ein paar Jahren erst aufgestiegen, war ja ein bisschen quasi abgeflacht. Und ich bin mal gespannt. Also ich könnte mir vorstellen, dass Düsseldorf echt einen sehr guten Rekord hat oder gegebenenfalls echt ein bisschen hinten rumspielt. Das ist wirklich so eine kleine Wundertüte, die ich da habe.
Ja. Genauso habe ich das mir ähnlich gedacht, also zumindest in Bezug auf Düsseldorf. Also ich bin das hier auch wieder etwas anders angegangen. Ich habe einfach ja alle wirklich potenziellen Playoff-Kandidaten aufgezählt. Bei mir sind das halt, ich habe das unterteilt in Norden und Süden. Im Norden sind das die Rebels, Kiel, Braunschweig und Düsseldorf, die halt sozusagen Chancen haben. Und naja, die No-Brainer, die habe ich da jetzt natürlich rausgelassen. Bei Braunschweig bin ich allgemein gespannt diese Saison. Die haben ja vermeintlich deutlich weniger Geld zur Verfügung dieses Jahr. Mal gucken, wie sie, also da sie ihren Hauptsponsor Braunschweig verloren haben. Die sind ja jetzt wieder an Bord.
New Yorker ist der Hauptsponsor gewesen.
Also Braunschweig. genau, die sind ja wieder an Bord, aber eben nie als Namenssponsor. Und letztens erst gelesen, der Headcoach. Die haben jetzt ihren Headcoach verloren, die Braunschweig Lions. Namentlich, keine Ahnung, habe ich mir nie aufgeschrieben. Und ich glaube, der, ja, das jetzt, morgens google mal, wer das jetzt also, übernimmt.
Sicher? Nee, das ist,
ja, also, ist sicher.
Die Rebels haben jetzt ihren Headcoach verloren. Das muss man sagen.
Okay, Braunschweig aufgeschrieben, shit. Okay, gut vorbereitet. Und ja, ansonsten ist natürlich alles drin für die anderen Teams. Rebels werden wieder gut spielen, denke ich. Kiel wird wieder eine gute Saison spielen. Und Düsseldorf, finde ich auch, wie du sagst, Malte, die haben einiges abgeschöpft von der ELF. Wieder Rückkommer. Von daher erwarte ich von denen auch einiges dieses Jahr. Ja, und im Süden auch. München, Pforzheim, Hall, Saarland, die haben alle Chancen. Ich finde, das Saarland, die Saarland Hurricanes, die waren nie so pralle letztes Jahr. Aber meines, also mit 4-8 haben die abgeschlossen die Saison. Aber meines Erachtens haben die irgendwie underperformed. Ich habe die echt stärker eingeschätzt gehabt. Und vielleicht war das auch nur ein Ausrutscher, keine Ahnung. Also die haben die Möglichkeit, schon trotzdem auch in die Playoffs zu kommen. Boah, Nick, wie sieht's bei dir aus?
Ich finde es halt interessant, dass ihr ein Team nicht genannt habt, was bei mir bei der 50-50 auf jeden Fall weit oben ist, weil sie einfach auch meinen absoluten Lieblingsspieler da haben. Und das ist Hildesheim mit Kyle Kitchens. Für mich ist es eine absolute Wundertüte, was in Hildesheim passiert. Aber ich habe so Bock, Kyle Kitchens in der GFL wieder zu sehen. Ich habe so Bock, den unter Marcus Herford zu sehen und gucken, was Hildesheim da so reißen kann, auch mit Nelson Hughes als QB wieder. Ich habe richtig Lust auf Hildesheim, für mich ein 50-50-Team. Es gibt für mich, also wenn ihr das so sagt, 50-50, wie Erik das gerade gesagt hat, dann sind alle meine Kandidaten im Süden Schwäbisch Hall, Pforzheim, Ravensburg, München und Regensburg für die Playoffs. Dementsprechend kann man schon gleich reingehen, welche Teams bei mir tendenziell eher unten landen werden. Und im Norden gibt's auch ein Team, was ich als ganz klare schlechte Mannschaft sehe. Und meine 50-50 sind im Norden Hildesheim, Kiel und Berlin. Und Berlin, da muss ich jetzt drüber sprechen, weil das ist halt gleich der fließende Übergang zu der anderen Kategorie, bevor ich jetzt wieder das irgendwie aufschiebe. Und zwar muss abliefern, weil Berlin hat das brutalste Backfield, was ich wahrscheinlich in den letzten Jahren so in der GFL gesehen habe, mit CJ Okpalobi und Nasa Bombata. Das wird so geil anzusehen. Mhm. Aber durch den Headcoach-Verlust von Douglas Freier übrigens, ist es halt auch bei mir wieder ein bisschen abgeflacht, weil ich war richtig auf dem Berlin Rebels Hype-Train vom Kader her. Connor Keggy ist jetzt tatsächlich in die IAL gegangen, in die International Arena League und nach Utah. Deshalb sind die damit, jetzt habe ich seinen Namen wieder vergessen, der ist aber jetzt auch schon ein paar Jahre da, der QB. Mir ist sein Name entfallen.
Fields, glaube ich.
Ja, genau. Tricron Fields.
Ja.
Ich habe sowieso schon den letztes Jahr relativ hoch gesehen und dann kam ja Connor Keggy doch noch zurück. Berlin für mich auch auf jeden Fall ein Team, was in alle Richtungen abdriften kann.
Ja, ja. Und ich habe es jetzt noch mal, ja, du hattest recht, der Rebels Head Coach ist der, der jetzt vor 5 Tagen announced wurde, dass der geht, der Douglas Freier. Und nie bei Braunschweig, also das nehme ich dann mal zurück.
Genau. Ja, also Braunschweig Head Coach übrigens, Braden McCombs von den Wroclaw Panthers, Alter, diese Namen. Ja, ich habe ja schon gesagt, ich habe nie alle Teams erwähnt. Gerade hier in der Kategorie könnte ich noch ein paar mehr aufzählen, aber ich habe schon fast alle meine Teams gehört, die ich da drin habe. Das sind bei mir die Düsseldorf Panthers, die Schwäbisch Hall Unicorns, die Munich Cowboys und die Hildesheim Invaders. Gründe wurden hier auch schon aufgezählt, gerade auch mit könnten reinkommen, könnten nie reinkommen. Bei Hall bin ich mir nie so sicher, ob das eben mit dem deutschen Quarterback reicht und dafür krasse Verpflichtungen auf anderen Skill-Positions. Das könnte halt auch schief gehen. Ja, München, letztes Jahr bis ins Halbfinale gekommen. Ich meine, dort sind sie ganz schön unter die Räder gekommen in Potsdam. Jetzt haben sie umgestellt. Neuer Defense-Coordinator, der ehemalige Headcoach aus Straubingen, ist da gekommen. Die haben einen neuen QB verpflichtet. Das muss man natürlich sehen, ne? Wie ist die Connection da. Deswegen glaube ich, die werden dieses Jahr ein bisschen mehr zu knabbeln haben, ob sie dorthin kommen, wo sie letztes Jahr waren. Und Hildesheim, ganz wie Nick gerade sagte, gerade auf der D- und O-Line haben die so krasse Verpflichtungen gehabt, Kyle Kitchens unter anderem, ja. Gerade auch jetzt mit Marcus Herford wieder als Head Coach. Ich denke und hoffe, dass dort mehr Ruhe reingekommen ist. Die sind ja letztes Jahr auch ganz schön gebeutelt worden mit Spieler hin und Spieler her und Trainer hin und her. Wenn die dort einfach mehr Konstanz haben, dann denke ich auch, dass die reinkommen können und ja, dann eben dort mitspielen können in den Playoffs. Ja, Teams, die abliefern müssen. Nick, du hast ja gerade schon angefangen, Berlin, dann mach doch einfach mal weiter, dass Malte nicht mal der Erste sein muss.
Ja, dann bleibe ich, da kann ich meinen Berlin-Take mal ein bisschen ausführen. Letztes Jahr auch eigentlich einen super starken Kader, so die dritte Kraft eigentlich so ein bisschen in Deutschland gesehen, wenn man das so sagen kann. Auch crazy, dass man sagt, der Dritte im Norden ist dann schon die dritte Kraft in Deutschland. So krass das Leistungsgefälle ist. Aber ich habe halt das Gefühl, dass durch das Viertelfinale aus von Berlin gegen München, was ja durchaus überraschend war in der Overtime dann, dass das nochmal auch so die Euphorie aus Berlin ein bisschen rausgenommen hat, weil die sich schon. Ich war ja viel unterwegs und habe halt auch mit Berlin ein paar Gespräche geführt und so. Und da klang schon raus, dass die sich durchaus auf einen Shot auf den GFL-Bowl gesehen haben. Was ja auch implizieren würde, dass sie dann hätten gegen Potsdam spielen müssen in Potsdam, wo ich jetzt auch ehrlicherweise wenig Chancen sehe oder letztes Jahr wenig gesehen habe. So ist es jetzt natürlich. Berlin hat nochmal zugelegt, eben mit dem für mich besten Backfield der Liga auf jeden Fall. Aber jetzt, wo der Head Coach wegfällt, boah, ist es halt wirklich eine ganz komische Sache. Aber ich sag, für mich ist das Team, was am meisten abliefern muss, einfach Berlin, weil die so viel an Qualität zugelegt haben und letztes Jahr enttäuscht waren, dass sie im Viertelfinale ausgeschieden sind, fairerweise enttäuscht sein können, dass sie dieses Jahr sich erst recht beweisen müssen, dass sie das Halbfinale erreichen müssen, als in Anführungsstrichen Minimalziel.
Ja, da bin ich komplett bei dir. Dann springe ich hier mal rein und übernehme gleich mal, weil ich bin da komplett Berlin Rebels, habe ich da auch stehen. Kann da auch nie viel zu sagen, außer, ne, du sagtest vorhin schon, CJ Okpalobi haben sie geholt, Paul Seifert ist gekommen, Jonas Gacek, auch ein alter Dresden, bekannter Dresdner, der jetzt für die Rebels aufläuft, Lamont McDougal, unseren D-Liner, haben sie gesigned. Da sind Riesennamen da.
Stimmt, McDougal, den habe ich ja auch gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt.
Richtig.
Ja, der war dazwischendurch bei diesen Rams hier, bei diesen
Alpine Rams eigentlich
gesigned war. Hatte, aber, ja. Jetzt irgendwie dann doch in Berlin.
Genau. Klar, hat Berlin trotzdem ihren Topscorer Aaron Jackson verloren, der ist zu den Tirol Raiders gegangen. Aber mit Philipp Udehart haben sie einen sehr, sehr guten deutschen Wide Receiver in ihren Reihen, der auf jeden Fall dort auch Chancen hat, Nummer 1 Receiver zu werden. Ich habe auch noch Hildesheim mit reingenommen, auch wenn ich es gerade gesagt habe, ja, die müssen erst mal gucken, ob die überhaupt Playoffs schaffen und sowas. Ich bin trotzdem der Meinung, gerade mit den Signings, die gemacht haben, muss da auf jeden Fall ein Sprung nach vorne passieren und es muss ein Team sein, was auch ein bisschen Druck hat, abliefern zu müssen.
Ja, Malte, du darfst jetzt mal als Dritter.
Jawohl, und zwar mein Team, was abliefern muss. Einer von euch beiden hat das gerade eben schon aufgegriffen, dass die Saarland Hurricanes gegebenenfalls letztes Jahr ein bisschen underperformed haben. Und das habe ich mir zum Anlass genommen, um zu sagen, eigentlich ist dieses Team gut genug, um die Playoffs in der Süddivision mitzuspielen. Nur irgendwie hat das ja letztes Jahr nicht so geklappt und deswegen ist es mein Team, was abliefern muss. Denn wirklich gute Signings gemacht, natürlich einen krassen Abgang gehabt mit Spencer Corona, den Wide Receiver und auch, glaube ich, dann Receiving Leader von den Hurricanes letztes Jahr, der leider abgegangen ist. Aber trotzdem auch gute neue Verpflichtungen gemacht, haben sich jetzt einen Quarterback geholt, mit dem ich tatsächlich letztes Jahr dann auch zusammengespielt habe, Norman Douglas Jr. Ja. Sehr mobil, hat einen sehr guten Arm, kann sehr tief werfen. Also
sehr jung.
Eigentlich so was Perfektes, was sehr gut zu Saarland passt, beziehungsweise auch in diese Liga. Deswegen, ich bin mal gespannt, weil ich bin auch der Meinung, dass die Hurricanes letztes Jahr underperformed haben, natürlich nicht überperformed, underperformed. Ja. Und deswegen denke ich auch, dass da ein bisschen Druck ist im Saarland und ich hoffe, dass es besser läuft auf jeden Fall.
Bei mir stehen tatsächlich also wir haben uns gut aufgeteilt, bei mir stehen die Unicorns. Also neben Monarchs und Potsdam müssen abliefern, weil einfach Football Deutschland auf die schaut, sag ich mal immer. Die sind halt oben das Zugpferd und die haben abzuliefern, sag ich mal. Und Schwäbisch Hall, man will die wieder oben sehen. Also die Leute wollen, das kann nicht sein, dass Schwäbisch Hall gerade so in die Playoffs kommt. Das darf nicht sein. Und gerade bei so einem coolen Footballprogramm, was die da unten haben, und die machen sehr viel mit der Jugend und sind da ein richtiges Aushängeschild. Deswegen finde ich, würde das Football Deutschland gut tun, wenn die wieder ein bisschen absteppen könnten. Und wollen wir mal zu dem Überraschungsteam die Saison gehen? Oder ja, ist eigentlich egal, die Reihenfolge. Würde ich mal direkt den Start mal übernehmen. Ich habe da Düsseldorf stehen. Da die, wie zum dritten Mal jetzt gesagt, dass die sehr viel von der ELF abgeschöpft haben, kann ich mir vorstellen, dass die Düsseldorf Panther, weil das muss ich mal kurz gucken, wie die letzte Saison abgeschlossen haben, mit 5-7. Das fand ich schon gar nicht schlecht für neu in der Liga. Und ich sage, die werden überraschen und die schaffen es in die Playoffs. Ich denke, die können sich nochmal steigern und wirklich fest Fuß fassen in der Liga und die werden es in die Playoffs schaffen. Für mich ist das Überraschungsteam. Vielleicht ist es gar nicht so überraschend, aber ja.
Aber wer denkst du, fällt dann raus in der Nord? Weil die ist natürlich schon sehr stark. Also so playoff-technisch einfach nur interessant.
Ja, das weiß ich auch noch nicht. Das könnte Kiel vielleicht dann sein. Braunschweig.
Ja. Gut, dass das
Nord ist einfach hart umkämpft. Abstieg ist. Ja, Nord ist hart umkämpft. Die ersten sechs sind da potenzielle Kandidaten, die sich da prügeln auf jeden Fall. Beziehungsweise denke ich, dass Platz 3 bis 6 von der letzten Saison, also Berlin, mhm. Kiel, New York und Düsseldorf, die werden halt um zwei Plätze kämpfen müssen.
Ja, das stimmt. Also ich bin auch mal gespannt, wo es dahin führt. Ich würde dann gerade weitermachen, nämlich mit meinem Überraschungsteam. Und da habe ich die Hildesheim Invaders aufgeschrieben und in Klammern steht nur Kyle Motherfucking Kitchens, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Mhm. Ich bin wirklich mal gespannt, was da veranstaltet wird in Hildesheim. Wirklich sehr gute Signings gemacht. Vor allem auch Coach Lennart jetzt noch als Defense Coordinator, der auch sehr wahrscheinlich eine sehr gute Defense da stellen wird. Coach Herford natürlich Head Coach. Und ich glaube, das wird richtig abgehen. Ich bin mal gespannt, wie knusprig diese Defense sein wird. Ich könnte mir vorstellen, dass da wirklich eine Top, lehne ich mich weit aus dem Fenster, Top 3 Defense, Top 5 Defense irgendwie sowas gestellt wird. Also ich könnte mir wirklich vorstellen, dass da echt abgeht. Ich denke, Kyle Kitchens wird, ich weiß gar nicht, haben wir einen Defensive Player of the Year? Wenn ja, gewinnt er den auf jeden Fall. Und dann bin ich mal gespannt, wo es dahin führt, weil, also vor der Defense habe ich auf jeden Fall Angst. Und wenn die Offense dann auch einigermaßen performt, dann wird das eine sehr runde Nummer, glaube ich, in Hildesheim.
Hm. Ja, also da kann ich dir auf jeden Fall folgen. Ich habe als Überraschungsteam die Regensburg Phoenix, den Aufsteiger.
Och Mann!
Den Aufsteiger aus der GFL 2. Tatsächlich bin ich wieder bei dem Punkt, GFL 2 habe ich nichts geguckt. Süden ist eh so ein Thema, mit dem ich mich schwer tue, weil ich habe schon genug damit zu tun, Dresden-Spiele zu gucken und andere Sachen vorzubereiten. Aber Regensburg, zumindest das auf dem Papier, hat mich schon überzeugt. Und man hat es letztes Jahr in Pforzheim gesehen, die sind aufgestiegen, sind in die Playoff gekommen. Man hat es in Düsseldorf gesehen, die sind aufgestiegen, waren ja, ich glaube, 50 Spiele ohne Sieg in der GFL, haben dann auf einmal Potsdam geschlagen und haben überzeugt und sind sogar rangekommen an die Playoffs im Norden. Und deswegen glaube ich, Regensburg, die haben eine starke Saison in der zweiten Liga gespielt, die konnten sehr viele Spieler halten, unter anderem auch ihren Quarterback und den Top-Wide-Receiver, haben hier und da noch den ein oder andere Verstärkung geholt. Also ich denke schon, dass das ein Team ist, mit dem man im Süden rechnen sollte.
Ob also eingespieltes Team kommen die halt in die Liga.
Ja, ne? Ich würde ihnen sogar einen vierten Platz zutrauen im Süden, muss ich sagen. Ob mehr, schwierig, weiß ich nicht.
Ja, damit hast du schon, ich habe einen im Norden und einen im Süden als Überraschungsteam. Und Regensburg, gleiche Gründe. Kaum welche verloren, haben letztes Jahr in der GFL Süd ziemlich dominiert. Wenn du warst vom Rekord her ein bisschen knapp, aber die waren schon das beste Team mit Abstand. Haben eine sehr, sehr gute Struktur, haben davon profitiert, dass viele Teams da unten ja den Schritt in die Regio wieder hinnehmen mussten. Konnten da ein paar Spieler abgreifen, haben sich Elijah Watson geholt in der D-Line von Straubing. Ich finde, Regensburg ist ein richtig geiles Team. Habe ich eben extra in meiner Prediction auch nicht gesagt, als 50-50. Weil dann wäre das ja in den Überraschungen schon mit reingegangen. Ich hoffe einfach, dass wir das Gleiche sehen wie die letzten Jahre auch, dass die neuen Teams direkt mal einen guten Playoff-Run hinlegen können, wie Hildesheim und Pforzheim die letzten Jahre. Und deshalb ist im Süden mein Team auch Regensburg. Und im Norden, ganz wilder Guess, habe ich auch bis jetzt noch gar nicht gehört, mein Überraschungsteam im Norden und meine Nummer 3 quasi damit im Norden, Kiel.
Ja.
Bombastische Lines, sowohl D-Line als auch O-Line, haben Settles als Quarterback gehalten, haben kaum Abgänge gehabt, haben da oben wenig Konkurrenz bis auf Rostock, was so den Recruitment-Markt angeht. Die haben letztes Jahr einen unglaublich physischen Football gespielt. Und irgendwie sagt mein Bauchgefühl, dass Kiel dieses Jahr einen richtig guten Playoff-Run bis ins Halbfinale hinlegt.
Ja, kann ich nachvollziehen. Das ist richtig. Kiel ist übrigens eins der Teams, wo ich überhaupt nie wusste, wo ich die hinschmeißen soll. Die habe ich rausgelassen. Die waren für mich kein Playoff-No-Brainer. Aber ich bin der Meinung, Kiel wird die Playoffs schaffen. Ja, aber irgendwie haben die für mich in keine Kategorie
gepasst. Und Selbstläufer ist das bei Kiel halt auch nicht. Ne? Das kann halt, wie gesagt, wir haben es ja gerade gesagt.
Weil der Norden halt so stark ist.
Da hat halt Braunschweig und Düsseldorf noch ein Wörtchen mitzureden. Deswegen, da kann wirklich alles passieren. Die können Sechster oder Dritter werden, irgendwie.
Ja.
Also ich wäre mal so vermessen zu sagen, Erster und Zweiter wird halt Potsdam und Dresden irgendwie sich untereinander aufteilen. Und darunter wird es auf jeden Fall spannend. Was haben wir da noch übrig? Haben wir noch das Abstiegsspiel übrig?
Nee, hier geht es um den Abstieg.
Ja, gut. Ja, pass auf.
Ich passe.
sind, also ich habe mir hier aufgeschrieben, auch wenn ich Düsseldorf als Überraschungsteam gesagt habe, Allgäu, Straubing, Hildesheim, Saarland, Düsseldorf. Das sind Teams, die hatten letzte Saison maximal 3 Siege und mindestens, maximal 5 Siege geholt und maximal 3 Siege. Da kann alles passieren. Also da ist keiner gefeit, irgendwie definitiv in der Liga zu verbleiben. Regensburg, wissen wir noch nie, was wir erwarten. Müssten wir eigentlich mit nennen. Die müssen erstmal zusehen, dass sie sich halten können. Also für mich sind das tatsächlich hier 6 Teams, die man da eben nennen kann, die nie sicher in der Liga bleiben. Gerade jetzt, wo eben die Liga sich verkleinert.
Ja, gehe ich mit. Also ich glaube, wir können da wirklich so viele Teams reinschmeißen. Ich habe da gefühlt die Hälfte der Süddivision reingeschrieben. Ja. Also wirklich Straubing, Allgäu, federführend voran. Ich bin mal gespannt. Ich finde es halt im Norden extrem schwierig, ne? Also wie du schon sagtest, Erik, da kann man wirklich Düsseldorf mit reinnehmen. Man kann, wenn man möchte, ja, Hildesheim, wobei ich echt bei Hildesheim echt hoch bin. Ich bin mal gespannt, halt, wie es in Braunschweig jetzt wird. Wobei ich glaube, ich trotzdem jetzt sage, das wird trotzdem noch eine gute runde Nummer, weil die haben ja trotzdem noch die Homegrown-Players, denke ich, auch wenn jetzt natürlich New Yorker nicht mehr als Hauptsponsor drin ist, die werden ja jetzt nicht verschwinden und direkt sich ein neues Team suchen, nur weil der Name geändert worden ist.
Auch viele Hamburg-Siedler-Spieler.
Ja, deswegen. Und vor allem das neue Logo von Braunschweig finde ich schon schöner als das alte.
Oh ja, das können wir das
ist richtig. Also, wenn wir mal in die Hinsicht Ästhetik gehen, sieht das schon um einiges schöner aus. Und deswegen, also ich finde, die Süd stinkt halt so ein bisschen ab. Ne? Es ist leider, es ist, wie es ist.
Mhm. Ja. Also, ich habe dort tatsächlich nur 2 Südteams. Das eine wurde ja schon genannt, Straubing Spiders. Meiner Meinung nach recht überschaubar, was die Neuverpflichtungen und Imports angeht. Klar haben sie von den Dolphins, wie heißt der denn, der Wide Receiver Jordan Pouncey geholt. Ja. Der ist schon ein guter und auch ansonsten gut. Imports weiß man halt nie, was man bekommt. Das ist natürlich, kann so und so ausgehen. Aber ich glaube, Straubing, die werden sich eher am unteren Tabellenende tummeln dürfen. Und ein Team, was hier von anderen Seiten schon hochgelobt wurde, ist für mich Saarland. Die Saarland Hurricanes werden meiner Meinung nach eher gegen Abstieg spielen. Die haben alle Top 6 Wide Receiver verloren, die letztes Jahr bei denen in Statistiken oben standen. Okay. Die haben ihren Quarterback verloren. Die haben einen Quarterback aus der ELF geholt, der, wenn mich die Statistiken nie lügen täuschen. Also da bin ich mir nicht sicher, der wurde in den Statistiken der ELF mit 4 Spiele, 2 Touchdowns, 3 Interceptions und 21 Sacks geführt. Also da bin ich
Malte, kannst du was zu sagen? Du kennst
ihn ja. Ja, was soll ich sagen? Ne? Also ich sag
21 Sacks, Malte.
Es war nicht alles Quarterback schuld. Also es war schon. Man müsste sich mal das Tape, ich glaube, man kann sich da eher die Highlight-Tapes anschauen von ihm, anstatt das, weil er hat auch international, oder was heißt, ja, international, europäisch schon in Prag auch gespielt und so, hat die da zu einer Netty geführt, also zu einem Championship, also der ist trotzdem auch wirklich ein guter, natürlich die Sacks, dafür kann er nichts, er ist wirklich sehr gut im Scramble, das lag dann eher an den Jungs up front, sag ich mal.
Aber Markus, ich wollte jetzt hier keinen vor den Bus werfen.
Aber Markus, ich will dich mal vor den Bus werfen. Du sagst, nur 2 Südteams kommen für dich da in Frage. Das ergibt ja absolut keinen Sinn, da es ja ein Abstiegsspiel gibt. Das heißt, da muss noch ein Nordteam eigentlich mit rein.
Das ist durchaus richtig. Das kam
mir oder so du sagst, dass das Nordteam das Abstiegsspiel definitiv gewinnen wird.
Das war sowieso meine Aussage schon vorneweg, aber mir ist auch gerade, wo ich euch beten zugehört habe, habe ich so meinen Text angeguckt und dachte mir so, ja, da fehlt ein Nordteam, das macht keinen Sinn sonst. Also ja, kurz nochmal Saarland, wie gesagt, wenn ich mir die Statistiken angucke, mit was denn ihre Top 6 Wide Receiver letztes Jahr waren, haben die Teams gewechselt oder haben aufgehört, Football zu spielen, also dort müssen die einfach sehen, was da nachkommt, was die jetzt als Wide Receiver spielen wollen, müsste ich jetzt schauen. Wie gesagt, QB, klar, hast du völlig recht, da täuschen definitiv auch die Statistiken, aber auch ein neuer Headcoach, ein neuer OC, da wird sich so viel verändern, das kann alles gut gehen, aber ich glaube es tatsächlich nie schon alleine, weil es letztes Jahr auch nie rund lief im Saarland. Und ja, um das jetzt nochmal aufzugreifen, im Norden ist tatsächlich auch das Team, sind wir ja dann Thema später, Abstiegsspiel der GFL, was ich dort noch mit reinpacke, das ist für mich tatsächlich Braunschweig.
Okay, spannend.
Ja, würde ich dann nachher noch mal begründen.
Ja, okay, können wir, dann gehen wir erstmal zu Nick noch rüber.
Also ich unterschreibe Markus 100%. Sowohl Braunschweig habe ich bei mir stehen, ich habe einen ganz klaren Absteiger und ein ziemlich genaues Duell
um also ein ziemlich genaues Abstiegsspiel. Braunschweig steht bei mir da, weil einfach weil wir nicht wissen, was wir von Braunschweig kriegen. Und ich bin leider der Meinung und ich befürchte, dass Braunschweig eine sehr, sehr schwierige erste Saison in Anführungsstrichen hat, als Braunschweig Lions wieder mit dem Abgang. Mhm. Und ich habe im Süden einen ganz, ganz klaren Absteiger, und das ist Straubing. Der Kader ist viel zu löchrig, die haben viel zu wenige Spieler. Die sind immer noch dabei, Spieler aufzutreiben, weil die sehr, sehr viele verloren haben. Ein Jordan Pouncey mochte ich in Paderborn auch. Ich kenne ihn persönlich auch sehr, viel Kontakt zu ihm gehabt. Sehr, sehr cooler Typ. Leider keiner, der die Offense alleine tragen kann. Er ist so ein Spieler, der kann glänzen, wenn die Umstände stimmen. Aber in Straubing muss einer sein, der irgendwie alleine tragen kann. Und das ist Pouncey leider nicht. Weshalb Straubing für mich dieses Jahr allerhöchstens einen Sieg holen wird. Und für mich mein klarer Absteiger ist. Und im Abstiegsspiel landet auch, also ich habe mich ganz schwer getan zwischen zwei Teams, bin im Endeffekt beim Saarland auch geblieben, weil ich einfach mir das angeguckt habe, guck auf den Kader, sehe, was alles weg ist, sehe, was neu gekommen ist und sag, das kann nicht funktionieren. Hab aber auch ganz, ganz knapp mit höchstens einem Siegunterschied die Allgäu Comets. Letztes Jahr, ich habe mir vor ein paar Wochen aus Spaß die ganzen Stats letztes Jahr nochmal reingezogen. Allgäu Comets hatte mit einer der besten Pass-Offenses in der Liga. Rund um Quarterback Reagan und sehr, sehr gutes Wide-Receiver-Core. Und ich glaube einfach, weil Reagan zum Beispiel wegfällt, die haben jetzt als Quarterback Brad Jones von den Crocodiles. Da wissen wir halt auch nicht, was wir da kriegen. Der wurde schon sehr, sehr früh angekündigt. Ich glaube, im
November. Er ist 33 Jahre alt.
Genau.
Und hat halt bei den Crocodiles, was ist das auch, Regionalliga?
Ja, jetzt aktuell Regio, ja, ja.
Ja.
Aktuell genau. Regio. Er ist halt sehr erfahren. Die Frage ist, ob Erfahrung reicht. Weil letztes Jahr wurde die Offense wirklich extrem durch das Passing-Game geführt. Eine der besten Passing-Offense, ich glaube, zweite Passing-Offense oder erste Passing-Offense sogar der Liga, die waren richtig, richtig gut. Haben aber auch eine brutal schlechte Pass-Defense gehabt. Also, wenn die 50 Punkte gescored haben, haben sie auch 55 Punkte reingedrückt bekommen. Und wenn sie das dieses Jahr, wenn sie daran nicht arbeiten und die Pass-Defense nicht verbessern und dann auch nur 5% von ihrer Offense verlieren an Qualität, dann wird's Allgäu sehr, sehr schwierig haben.
Ja. Ja. Das würde ich da unterschreiben. Und vor allen Dingen, ich habe jetzt auch in der Vorbereitung so, deswegen ist Allgäu für mich auch ein Team, was ich nirgendwo reingepackt habe. Die haben bisher zumindest auf Insta kaum Spieler announced. Also das ist für mich ganz schwer gewesen. Du findest
nur Jugendspieler-Announcement auf dem Account.
Ja, genau. Und das ist halt für mich irgendwie auch schwierig gewesen.
Ja, pass auf, ich habe sie wohin gepackt, Markus.
Dann mach gerne weiter, weil das ist wahrscheinlich dann die nächste Kategorie. Oder hatten
ja, Nick war ja jetzt quasi schon in der nächsten Kategorie. Also du hast ja jetzt als Abstiegsspiel quasi Braunschweig gegen. Kannst du nochmal wiederholen?
Nick?
Ich bin ein alter Mann. Ich habe meine Hand gefettfingert und habe einfach nicht den Endstumm-Button gefunden. Also mein Abstiegsspiel ist Braunschweig gegen Saarland, aber ich glaube, Saarland und Allgäu werden am Ende die gleiche Bilanz haben. Da macht wahrscheinlich nur der direkte Vergleich.
Ja, das kann gut sein, genau. Und ich habe Allgäu wohin gepackt, und zwar nie in das Abstiegsspiel, sondern ich habe gesagt, die steigen direkt ab. Weil ich habe von denen auch, da mir viel zu ruhig um die gewesen. Die waren auch letzter im Süden in der letzten Saison mit 3-9 und furchtbarer Defense-Leistung. Also zumindest laut den Statistiken, was an Punkten reinbekommen haben. Für mich steigt Allgäu direkt ab, und das Spiel um den Abstieg, die beiden Siebten sozusagen, werden bei mir Hildesheim und Saarland werden. Saarland, wie gesagt, ist für mich auch eine Wundertüte. Der Quarterback ist sehr jung. Keine Ahnung, bei den Centurions konnte er nie viel zeigen. Keine Ahnung, da war auch keine so richtige Saison da. Das ist jetzt schwer einzuschätzen. Und Hildesheim, okay. Ich glaube schon auch, dass die wieder eine gute Defense haben könnten. Aber ja, die haben halt auch nur vier Spiele gewonnen letzte Saison. Und Ich wüsste halt nie, ich bring's halt nie übers Herz.
Vergiss aber nicht, dass Nelson Hughes nach dem vierten Spiel oder dem fünften Spiel schon raus war, die ganze Saison.
Stimmt. Aber ich bring's halt nie übers Herz, irgendwie Düsseldorf oder Braunschweig dahin zu packen. irgendwie in das Abstiegsspiel. Das ist bei mir dann irgendwie Hildesheim.
Am Ende also
bei mir wird es Hildesheim gegen Saarland.
Diese Emotionalität hatte ich auch. Ich wollte eigentlich Düsseldorf. Für mich ist Düsseldorf das Ding. Aber dann dachte ich mir, nee, wenn ich das realistisch sehe, dann muss es leider auch Braunschweig sein. Und das tut natürlich extrem weh, Braunschweig in eine Relegation zu packen.
Hm. Ja. Alter, du wolltest noch was dazwischen werfen?
Ja, ich wollte nur sagen, am Ende irgendwie haben wir ein Nordteam, was dann auf einmal da mit 5 Siegen irgendwie im Abstiegsspiel steht oder sowas. Also das wird, glaube ich, eine ganz, ganz wilde Nummer, wenn das überhaupt rechnerisch möglich ist mit 5 Siegen. Aber auf jeden Fall denke ich mehr als das Südteam. Ich habe auch nur aufgeschrieben, es wird entweder Allgäu, wobei ich auch da mir vorstellen könnte, dass sie direkt einfach unten durchgereicht werden, oder Straubing versus irgendein Team aus der Nord. Also ich habe mich da echt gar nicht festgelegt. Ich könnte mir vorstellen, dass es wirklich halt Braunschweig ist, die da jetzt gegebenenfalls dann runterfallen durch den Sponsor. Aber ist natürlich auch die Frage, es wird immer viel geredet. Am Ende weiß man gar nicht, wie viel natürlich dann dran ist. Und genau, also ich bin mal gespannt. Aber ich denke auf jeden Fall, ich lege mich so weit aus dem Fenster, dass auf jeden Fall das Abstiegsspiel quasi auch das Nordteam dann gewinnt und das zweite Südteam quasi runtergeht.
Ja, das ist auch ganz meiner Meinung. Ich bin da auch komplett bei Nick. Ich habe als Abstiegsspiel Braunschweig Lions gegen die Saarland Hurricanes, bin da aber auch, es könnte auch Allgäu werden, wie es Nick sagte, direkter Vergleich, wird dort ausmachen, wer absteigt, wer in die Relegation darf. Ich sehe dort aber definitiv die Lions als klaren Favoriten und die werden auch das Ding gewinnen und die werden in der Liga bleiben. Es werden vermutlich es werden dann meiner Rechnung nach 2 Südteams absteigen. Und ja, es ist schwer, aber ich habe auch das war jetzt einfach meine andere
Auflistung. Was mit Regensburg? Niemand hat Regensburg da irgendwie?
Ne, ich hatte als Überraschungsteam und ich würde behaupten, die schaffen es in die Playoffs sogar, wenn ich meine Liste so angucke. Aber im Norden fiel es mir unfassbar schwer, dort einen 7. Platz zu finden, weil ich, ja, zwischen, also der 3. und der 7. Platz, da ist irgendwie meiner Meinung nach ganz viel möglich für verschiedene Teams. Ja, Nick, du darfst.
Darf ich euch mal ein Szenario in den Raum werfen?
Werfen Sie.
Okay, pass auf. Wir haben einen direkten Absteiger aus dem Süden. Mhm. Und danach steigt noch einer aus dem Süden ab. Und im Norden kommt dann, keine Ahnung, Krefeld dazu. Und irgendeiner muss dann, wenn die Ligaeinteilung 50-50 wirklich bleibt, irgendeiner muss dann in den Süden.
Mhm. Düsseldorf.
Überlegt mal. Ja, Düsseldorf, die, keine Ahnung, eine halbe Stunde von Krefeld weg sind, müssen auf einmal jede Woche nach München.
Ja. Ja, diese Diskussion hat mir
tatsächlich auch schon mal,
weil das so am Breitengrad irgendwie dann festgemacht wird und natürlich auch Verbindungen zu welchem
Mann. Ja, ich glaube ja das, ja.
Weil es hieß ja dann auch, ja, Dresden ist ja auch eins der südlicheren Nordteams, dass Dresden eine Saison lang im Süden spielt. Wäre voll witzig, wenn Dresden einfach mal Südmeister werden würde.
Das wäre verrückt. Was ich mir vorstellen kann, wäre West und Ost.
Naja, ja, du hast ja dann auch noch mal diese Einteilung Norden, die eine Staffel mit der anderen Staffel und sowas, das hast du ja dann auch noch mal. Also da bin ich echt gespannt, wenn das dann irgendwann mal so dieses Szenario eintritt, dass mehr Teams aus dem Süden absteigen, aber aus dem Norden steigt was auf. Wenn das nie bloß immer passiert, sondern wenn das mal 2-3 Mal hintereinander passiert am Ende, da bin ich echt gespannt, wie das dann die Liga durcheinander wirbelt, was da für Konstellationen zusammenkommen.
Worüber ich noch gespannt bin, das führt mich wieder zurück zum Anfang an die Ligareform, wenn das dann eben irgendwann abgeschlossen ist, 2028, wenn es dann wirklich nur noch 12 Teams insgesamt gibt, 6 Nord-, 6 Süd-Teams. Da sind ja dann einige Teams abgestiegen. Und ein Abstieg bedeutet in der Regel auch weniger Geld von Sponsoren. Das kann halt auch sein, dass das einfach Vereine schwächt, oder? Haben wir da schon mal irgendwie drüber nachgedacht? Dass
das wird nicht Vereine schwächen, sondern wir werden 2-3 große Teams werden wir in 4-5 Jahren nicht mehr sehen.
Ja.
So hart es klingt.
Das kann sein, ne?
Ja.
Und weil natürlich ist dann die man hat dann eine geringere Reichweite, eine geringere Sichtbarkeit für die Sponsoren und das spielt finanziell, glaube ich, schon auch eine große Rolle. Ich glaube, da, ja, das wird halt so, das Problem wird halt so ein bisschen nach unten dann weitergereicht. Es gibt ja dann auch eine Reform, wie die zweite Liga, wer dort absteigt, und da habe ich mich aber nie mit auseinandergesetzt, jetzt hier in Vorbereitung.
Ja, das ist noch zu weit weg, das ist wahr. Wir haben noch 2 Kategorien offen. das Team, was abrutschen wird. Malte, fang doch nochmal an. Du hast dich vorhin so gefreut, dass du Erster sein darfst.
genau, jetzt war natürlich die Frage, wie ihr das Team, was abrutschen wird, jetzt interpretiert habt, weil man kann natürlich daraus lesen, dass man sagt, abrutschen heißt absteigen oder das Team, was abrutschen wird, habe ich jetzt quasi dann auch so interpretiert, dass es quasi gut war und jetzt ein bisschen schlechter wird. Ja. Genau, und da habe ich tatsächlich die Braunschweig Lions aufgeschrieben, da halt Sponsor weg, dadurch gegebenenfalls Geldprobleme beziehungsweise weniger halt Pull-Faktor natürlich. Aber wie wir schon, das glaube ich jetzt schon mehrmals erwähnt haben, man weiß natürlich nicht, was das wirklich für eine Reichweite beziehungsweise was das jetzt wirklich für einen Input hat, was da jetzt geändert wird dann in Braunschweig. Ich könnte mir halt vorstellen, dass die Saison ein bisschen schlechter läuft als noch davor die Jahre, wobei das natürlich jetzt die letzten Jahre immer so ein bisschen abgeflachter ist. Also ich erinnere mich noch so vor 5, 6, 7 Jahren, da standen die auch schon öfters im Championship-Finale und das ist ja auch nicht mehr so die Zeit.
Ja, mir fiel das irgendwie schwer. Es ist eine schon sinnvolle Frage, wenn man so ein positives Überraschungsteam, dass man auch ein negatives Überraschungsteam irgendwie reinpacken. Aber das ist halt doch alles so eng gefächert, bis irgendwie ist mein Blick dann nach München gewandert. Von München überzeugt konnte man nie sein letzte Saison. Die sind Zweiter geworden im Süden mit 6 Siegen, 6 Niederlagen. Das ist schon verrückt. Und wenn ich mir so die Zahlen angucke, was sie an Punkten gemacht haben, sind die zweitwenigsten in der ganzen Liga. Da war nur Paderborn schlechter. Und deswegen haben sie scheinbar, zumindest laut den Statistiken, hier so ein bisschen durchgeduselt und auf dem zweiten Platz da geduselt. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht nie back-to-back so funktioniert und dass die eher zu kämpfen haben, in die Playoffs zu kommen. Und die, da kann ich mir gut vorstellen, dass die einmal so 3 Plätze miese machen.
Das kann ich auch nachvollziehen, ja. Da hatte ich auch erst die Überlegung. Für mich sind es tatsächlich wie bei Malte die Braunschweig Lions. Ja, Malte hat alles gesagt, Hauptsponsor weg, Coaches weg, neue Spieler, auch einige Spieler verloren. Dort hat sich quasi auch ein mehr oder minder neues Team gebildet. Ich sehe es dort tatsächlich, ja, wie schon gesagt, die werden eher tatsächlich am unteren Tabellenrand bei mir unterwegs sein. Auch wenn es mir wehtut, weil trotz der langen Rivalität mit Dresden und Braunschweig will ich natürlich nicht, dass so ein Team, so ein Traditionsteam aus der GFL 1 am Ende sogar irgendwann verschwindet. Aber ich glaube, ja, die werden hart zu knabbern haben, ohne den großen Hauptsponsor dort. Gerade sind wir wieder bei dem Team-Thema schwerer Norden, ein Team aufzustellen, was dort mithalten kann und erfolgreichen Football spielen kann.
Ja, ich brauche nichts mehr zu ergänzen. Ich habe versucht, gerade jetzt, als ihr geredet habt, mir irgendein anderes Szenario auszudenken. Aber wenn wir von Braunschweig Lions sprechen und von einem der Teams schlechthin das letzte Jahrzehnt, die letzten 2 Jahrzehnte und einem möglichen Szenario, dass sie ins Abstiegsspiel gehen, dann bleibt da nur Braunschweig, auch bei mir.
Ja, gut. Und jetzt bin ich wirklich gespannt. MVP der Saison 2026. Also die Kategorie hatte ja Nick in den Raum geworfen. Nick, du bist jetzt tatsächlich von einem Spieler als MVP ausgegangen, ne? Jetzt kein Team MVP, oder?
Most Valuable Player.
Ja. Ja, von der Liga. Also vom Team, ja, es gibt immer so Möglichkeiten, so Team-MVP und sowas zu verleihen, aber nee. Also wenn schon ein Liga-MVP. Wenn das überhaupt möglich ist, weil man weiß halt nie, was Imports jetzt wirklich in der Liga schaffen. Ja, ne?
Ja, dann, Nick, du wolltest die Kategorie haben. Jetzt bin ich gespannt.
Ich habe mehrere Szenarien aufgebaut. Und ich habe mir überlegt, in welche Richtungen ich gehen kann. Und ich habe einen Mann aus dem Süden, auch schon ein bisschen komisch, wenn ich sage, ein MVP, der aus dem Süden kommt, der letztes Jahr aber, also wenn wir letztes Jahr schon einen Award gemacht hätten mit MVP, dann wäre er auf jeden Fall in der Top 5 gelandet. Da gehe ich fest von aus, wenn nicht sogar in der Top 3, aber da war natürlich euer Wide Receiver nochmal das Maß aller Dinge. Und wenn ich aber in so eine Defense schaue, weiß nicht, ob ihr schon wisst, in welche Richtung ich gehen möchte.
Ja, ich habe da eine Vermutung.
Okay. dann reden wir wahrscheinlich vom besten Defensivspieler im Süden, von dem einzigen Mann, der Kyle Kitchens von der Defensive Player of the Year Award wegbringen kann. Und vielleicht wisst ihr jetzt schon, in welche Richtung ich gehen möchte.
Kommt zum Punkt.
Danke. Wir sind eine Stunde 22 drin.
Ja, sorry. Ja, D-Liner Ravensburg Razorbacks.
Aha.
Habt ihr immer noch nicht?
Doch.
Doch, aber ich habe den Namen vergessen.
Du hast es ja ganz am Anfang schon mal erwähnt.
Ach hier, Ben Rashid?
Exakt.
Ja.
Ja. Für mich letztes Jahr Defense, also wäre jetzt letztes Jahr ein Defensive Player of the Year gegeben, dann wäre er es letztes Jahr auf jeden Fall geworden. Und ich glaube, das Ding ist, wenn du das anguckst, ein MVP im Norden wird halt schwierig sein. Kyle Kitchens wird kein MVP im Norden werden. Das, was er an Konkurrenz hat und das, was er da leisten muss, um, keine Ahnung, in Potsdam und Dresden und so wirklich Sex zu gelangen, das ist halt massiv. Und da finde ich es im Süden deutlich einfacher und deshalb ist er mein MVP geworden.
Ja, ich bin da, ich habe da einen Namen stehen, einfach auch, weil es schwierig tatsächlich ist für eine ganze Liga in MVP. Ja, Gesichtspunkte in der NFL wären es ja gerne mal die Quarterbacks und das ist auch relativ fair, weil ohne einen guten Quarterback hast du halt einfach keine Chance. Ich habe dort aber einfach einen Namen hingeschrieben, der mit sehr viel Vorschusslorbeeren kommt und aufgrund dessen, wo er jetzt spielt, auch sehr, sehr gute Chancen hat, extrem produktiv zu werden. Und das ist Running Back Chris Mankay, der bei Potsdam jetzt unterschrieben hat. Der ist krass, der ist ein absolut krasses Talent und ich glaube gerade in Potsdam wird er unfassbar profitieren von dieser starken Mannschaft, dieser starken Offensive, die die haben. Und da muss der sich dort mit Heiko Balz sicherlich die Produktivität teilen. Aber nichtsdestotrotz, am Ende kommt es darauf an, was die Gesichtspunkte sind, wie das Ganze, wie man das Ganze bewerten will. Wenn wir vier jetzt dastehen und sagen, der Mann ist es, dann wäre ich bei Chris Mankay, ohne ihn auch nur in Snap in der GFL spielen gesehen zu haben.
Aber auch ein guter Pick.
Ja, mein MVP-Spieler, ich habe zwei aufgeschrieben. Einen, der ich denke, der es wird. Und einen, der ich hoffe, der es wird. Und zwar, mein Spieler hat auch noch keinen Snap in der GFL gespielt. Und zwar ist das der neue Quarterback der Potsdam Nein, das ist nicht der neue Quarterback der Potsdam Royals. Das ist doch Xavier Bullock, richtig?
Ja.
Exakt. Genau, weil ich habe hier gerade einen Pressebericht nämlich aus 25 aufgehabt. Spannend. Genau, aber dann hat er doch schon ein paar Snaps gespielt. Xavier Bullock haben wir ja live spielen gesehen im GFL Bowl, hautnah, und der Mann hat abgeliefert. Also, ich denke, Potsdam wird wieder die beste oder mit einer der besten Offenses der Liga haben und dementsprechend wird das halt auch der Quarterback, der da am meisten abliefert. Vor allem, er ist ja auch wirklich auch sehr mobil, auch zu Fuß. Deswegen denke ich, dass er da auf jeden Fall das Rennen machen wird. Und ja, mein Pick, der ich hoffe, der es wird. Ich bin mal gespannt natürlich, ob das wirklich dann auch so eine Quarterback-Nummer wird. Wir haben uns jetzt nicht darauf festgelegt, deswegen gehe ich noch mit Kyle Kitchens. Einfach nur, weil ich den Spieler ganz toll finde. Hat die ELF jetzt 5 Jahre dominiert, mindestens immer 12 Sacks geholt. Seasons gehabt, 2024 mit 16,5, 22, 16 Sacks, also das ist schon sehr impressive und wenn du dann wirklich so einen Impact haben kannst und ich denke, der Impact wird nochmal höher als eine ELF werden, dann wird das auch nochmal eine sehr spannende, interessante Saison. Ich bin mal gespannt, müssten wir eigentlich herausfinden, was der Sacking-Record ist in der GFL und ob der dann gebrochen wird dieses Jahr.
Ja, spannend. Ganz einfach, Rocky Lombardi. Ja. Also MVP ist natürlich Glaskugel, ne? Absolut. Gerade wenn hier Spieler neu in die Liga kommen oder neu zu einem Team kommen, das ist alles natürlich schwer zu sagen. Wenn man mich letztes Jahr gefragt hätte, hätte ich gesagt Justin Miller. Absolut krasse Stats, die er halt abgeliefert hatte. Oder wahlweise dann eben unser Receiver Tyler Hudson. Und wenn ich wenn ich an 2023 denke, Stephen Duncan, da hat er auch übelst abgeräumt als Quarterback in der Liga, der dann zu den Wroclaw Panthers gegangen ist. erfolgreiche Quarterbacks und Dresden, das passt eigentlich ganz gut zusammen. Und deswegen gucke ich in die Glaskugel und sage einfach, der Monarchs-Quarterback Rocky Lombardi. Schon alleine, weil der so einen geilen Namen hat.
Ja, das ist wohl wahr. Also ich finde es großartig, weil damit haben wir meines Erachtens alle Kategorien, die wir aufgeschrieben haben, durch. Ich fand es schön, dass wir so viele Übereinstimmungen doch durchaus hatten hier und da, der ein oder andere, dass man auch durchaus mal Teams ganz woanders hingeworfen hatte als der andere. Ja, ich bin noch am Überlegen, mal gucken, was Erik dazu sagt, ob wir nach der Saison hier nochmal uns vier zusammensetzen und mehr so ein kleines Recap machen von dem, was wir vor der Saison geschwafelt haben, wo wir am Ende der Regular Season tatsächlich gelandet sind mit unseren Tipps und wer vielleicht das ein oder andere richtig hatte und wer total daneben geschossen hat. Das würde ich nochmal feiern.
Boah, ich glaube, wir könnten einige Takes einem um die Ohren fliegen, auf jeden Fall. So,
wenn ich jetzt NFL-Takes sind auch schwierig gewesen.
Saarland, irgendwie 6 Receiver, die nicht mehr da sind. Ja, schauen wir mal, was da passiert.
Dann werden die Zweiter im Süden, ich sehe es kommen.
Ja, klar.
Ja, ja, ganz witzig. Klar, wir haben jetzt eine Preview gemacht, dann machen wir dann eine Review.
Ja. Gerne. Ja, also, ich hoffe auch für euch da draußen, dass diese Way-Too-Early-Prediction am Ende nachvollziehbar war. War jetzt doch nochmal eine ganze Stunde lang viel Gerede über Teams, die man vielleicht sonst so noch nie gesehen hat. Damit sind wir durch für heute. Und ich kann schon mal ankündigen, die Off-Season neigt sich dem Ende. Ja, wir werden jetzt nochmal eine etwas längere Pause einlegen. Aber allerspätestens vom ersten Testspiel gegen Straubing übrigens am 18.04., also sprich am 16.04. wird es die nächste Folge geben. Ob noch mal eine dazwischen kommt, kann ich jetzt noch nie sagen, wissen wir noch nie an der Stelle, aber es geht langsam wieder los. Der Takt wird enger, der Spielplan rückt näher, die GFL-Saison steht in den Startlöchern und damit sage ich an der Stelle Dankeschön an Malte und Nick, dass ihr heute unsere Gäste wart. Der Erik möchte noch was sagen.
Ich wollte nur mich auch bei euch bedanken und bei den Hörern verabschieden und noch mal darauf hinweisen, hört doch gerne bei Spotify und bei allen möglichen Sachen, wo man Dinge hören kann, bei den Blindside Guys mal rein. Hört die Folgen. Wann wird es dort wieder was Neues geben?
Wir werden auch wahrscheinlich nächste Woche reinstarten.
Naja, da schau her. Da guckt dort mal rein, lasst dort mal ein Abo da und Daumen, dies, das. Und die letzten Worte würde ich einfach euch überlassen.
Ja, danke, dass wir hier sein durften. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin mal gespannt, wie sich unsere Takes entwickeln werden. Und ja, dann einen schönen Abend euch und bis dahin.
Erstmal freue ich mich auf eine richtig geile GFL-Saison mit euch. Wir werden uns das ein oder andere Mal im Stadion sehen und ganz wichtig, erstmal ein fettes Dankeschön für die Einladung und am meisten freue ich mich auf den GFL Bowl, egal ob Dresden dabei ist oder nicht, weil es wird ein richtig geiles Wochenende und ich weiß, dass wir hier zu viert auch schon was Gutes geplant haben, deshalb, ich freue mich einfach richtig.
Okay, geil, dann bis dahin, bye bye.
Ciao, ciao.
Tschüss.